Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherpatten aus.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Zwei Stricher packen aus. Es ist die Folge 42. Es ist eine super Zahl. Es könnte nicht besser passen, diese Zahl, denn 42 ist die Antwort auf alles und das ist schon ein sehr nerdiger Einstieg, wie ich finde. Denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den wir uns schon sehr lange gewünscht haben. Es hat nie so richtig geklappt, dass wir zeitlich zusammengekommen sind, aber heute ist der Tag.
Ja, heute ist der Tag. Eine Person, die wir einen Freund nennen dürfen. Eine Person, die wir auch lieben. Meistens.
Und zwar den Erfinder des ersten G1 Grouch-Computers der Welt.
Ja.
Was? Was redet ihr für ein Bullshit hier? Erstmal mit Freunden, ja, also da bin ich ganz vorsichtig mit dem Begriff. Also so gut kennen wir uns noch nicht. Also ganz, dann sind wir Kollegen, ja.
Okay,
so,
Entschuldigung.
Erstmal, damit hier der Ton mal ganz klar ist.
Ja.
Und 42, lieber Michael, ist kein Nerdwissen, das gehört zum Allgemeingut. Das muss jeder wissen.
Jetzt hat er aber hier erstmal komplett alle abrasiert. Ne?
Hast du auf meinen Gastauftritt in der Sesamstraße angespielt?
Ja, natürlich.
Ach so, ja.
Ja. Sollen wir mal kurz herzlich willkommen.
Hallo,
schön Herr hier zu sein. Herr Kollege Hennes Bender. Ich habe das begriffen.
Die man kennt.
Schönes bleibt.
Ja, das ist schön, so dass wir diese professionelle Distanz hier werde ich wahren.
Ist
auf
wichtig.
Jeden Fall.
Ich finde es immer wichtig, dass man das Privatleben von dem beruflichen Dasein trennt. Und deswegen, aber wir sind uns schon oft über den Weg gelaufen. Wir hatten oft miteinander zu tun. Und wenn man das so Freunde nennen will, dann meinetwegen. Gut.
Ja.
Wir sind zusammen vom Dreier gesprungen früher. Das war doch Helge, war das doch. Wir kennen uns von früher, wir sind zusammen vom Dreier gesprungen.
Ja. Immerhin der Dreier.
Olli, hast du eine Lobhudelei geschrieben diesmal?
Nein, ich habe keine Lobhudelei. Das mache ich nur für Freunde.
High Five.
Heb dir das für meine Beerdigung auf.
Ja, mache ich. Ja.
Also Hennes, du bist Comedian,
ja.
Du bist Comic-Übersetzer, du bist
ja.
Erfolgspodcaster im Gegensatz zu uns.
Ist das so?
Ich glaube schon, ihr seid ja wirklich in aller Munde nicht, sondern in aller Ohren.
Naja, ich sehe es nicht so, also ich mache einen Podcast. Ich würde mich jetzt nicht hauptberuflich, das ist immer so, bei mir ist immer so, ja, ich bin hauptberuflich Comedian, das ist richtig. Aber ich mache natürlich auch Musik und dann zeichne ich ja auch zwischendurch auch mal was.
Noch nicht fertig.
Können wir noch drüber reden. Ja, ich weiß, aber bevor du jetzt weiter aus, ich bin so ein Universal-Dilettant. Ich kann vieles, aber nichts wirklich richtig. Aber das, was ich mache, mache ich gerne und mit Leidenschaft. Und deswegen bin ich ja auch sehr froh, hier zu sein, um mal wieder das Ganze, diese Befindlichkeit wieder auf ein freundliches Level zu bringen. Weil immer nur mit Komikern, also mit Bühnenkomikern zu tun zu haben, das kann auch ein bisschen ermüdet sein. Deswegen begebe ich mich gerne in die Grenzgebiete der Unterhaltung, also aus meiner Sicht jetzt, also Musik und Schauspiel. Und natürlich hänge ich total gerne auch mit Cartoonisten und Comiczeichnern ab, weil das ja auch eine Leidenschaft ist von mir.
Das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass wir heute da auch nochmal deep eintauchen.
Ja.
So in diese Welt.
Ich habe ja auch schon mal ein Cartoon-Band gemacht, den keiner gekauft hat. Das wissen auch die wenigsten. Da habe ich übrigens noch ein paar Kisten zu Hause.
Ja, wir kennen die Geschichte.
Ihr kennt die Geschichte.
Ja, du hattest mir den in die Hand gedrückt an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben. Du hast in Bochum ein neues Programm getestet. Also jetzt ist es sehr alt, das Programm. Ich glaube, bei Facebook ausgeschrieben, hey, ich brauche in Bochum Unterstützung, ein paar Leute, die mich mögen.
Kommt, war das doch alle in Paddy's?
Vorbei. Nee, das war in Riff.
Ach, im Riff, ja.
So lange ist das schon her. Und
das gibt schon gar nicht mehr, das Riff.
Und ich war, doch, das Riff gibt's doch noch.
Ja, es heißt jetzt anders.
Wie heißt das denn?
Gleis 9 heißt das jetzt.
Ach du Liebe. Ja.
Ich dachte, das wäre das Gebäude davor.
Ich dachte, der Ruhrpark heißt jetzt Riff. Das ist, sind wir schon wieder in der Umbenennung.
Der Ruhrpark heißt jetzt Tarmcenter.
Ja, genau, richtig. Und Rockpalast heißt wieder Rockpalast.
Ja, ja. Und Reiter heißt, Zwischenfall kommt auch wieder.
Und Twix heißt auch wieder Twix, ja, genau.
Tarmcenter, da bin ich tatsächlich im September. Heavy Saurus.
Tarmcenter?
Tarmcenter gibt's den noch?
Anscheinend, ja,
ich glaube, ich war zweimal im Tarmcenter in meinem Leben. Das war immer so ein bisschen so für Leute, die es, die jetzt schon ausgeschaltet haben. Der Tarmcenter war die große Schickimicki-Disco in Bochum und war legendär, weil die hatten immer, was war das, Wildschwein oder Spanferkel?
Spanferkel
war das, ja. Genau.
Und ein Swimmingpool.
Ein Swimmingpool hatten die auch und da war ich dann einmal da. Ich habe mich da irgendwie nie reingetraut, aber eine Freundin hat mich mal mitgenommen und wir hatten unser 20-jähriges, nee, oder glaube ich 100-jähriges Schuljubiläum haben wir da gefeiert. Da bin ich dann auch aufgetreten. 2001 war das, Oktober, weiß ich noch. Und aber ansonsten war Tarmcenter, es gibt auch so Aufnahmen von so Disco-Geschichten. Von so, hier, Frankie Goes to Hollywood, ja, waren im Tarmcenter und stehen um das Swimmingpool rum und singen, ja, Rage Hard.
Rage Hard,
oh. Ja, ja. Kann man auf YouTube noch gucken.
Gut, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber Schickimicki wird es nicht sein.
Auf jeden Fall Riff habe ich, genau, und wir sind über Facebook irgendwie in Kontakt getreten, genau. Und
Tinder gab es damals noch nicht.
Nee, gab es noch nicht. Es gab,
und da konnte ich spontan Ja sagen bei sowas.
Ja. Hast du Tinder oder Kinder?
Ich habe Tinder gesagt.
Ich habe auch Kinder gesagt. Ich habe auch Kinder verstanden. Oh, ich habe Kinder verstanden. Kinder gab es damals noch nicht.
Nee. Kinder gab es damals noch nicht. Die sind ja erst später, nach 2001 entstanden.
Und den Olli habe ich ja auch kennengelernt über dich, weil du eine Vernissage, irgendeine gemeinsame Vernissage hattet im Freibad, das es auch nicht mehr gibt.
Ja, genau. Ja, das, genau, war unsere Buchpremiere.
Das war die gemeinsame
2012. War das.
Und du hast mit deiner Band gespielt und, ja, der Dieter war auch da von, ja, Lappern, genau. Und da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und auch unterhalten.
Ja.
Genau, ja, ja.
Ich kannte dich natürlich.
Ja, ich kannte dich noch nicht, aber seitdem war das. Und das Freibad, muss ich noch kurz dazu sagen, das war besonders, war ein schönes Lokal.
Weil also, danach die Bilder hängen blieben.
Ja, die Bilder sind wieder abgebaut. Ich glaube, die hängen da immer noch.
Hängen immer noch. Und da gab es nämlich frittierten Marsriegel.
Ja.
Deep,
ja,
Fried, ja, Mars, genau, Bar. Ja, und ja, den kannte ich eigentlich nur aus Schottland. Und aber das, weißt du, was das Freibad früher für ein Lokal war?
Ein Puff?
Ja, nein.
Ein jugoslawisches Restaurant.
Und das hieß?
Zum Rauchfang.
Zagreb Rauchfang.
Rauchfang, ja. Zagreb Rauchfang.
Und das haben Jochen Malmsheimer, Frank Rosen, ich und Heinz-Peter Lenker zu unserer gemeinsamen Zeit damals, als es noch Tresenlesen gab, gibt's ja auch sporadisch wieder, und ich damals noch mit Heinz-Peter Lenkert unterwegs war, haben wir immer unsere, die Kinowerbung, die Bochumer Kinowerbung, die Lokalwerbung,
ja,
immer parodiert. Also da war natürlich Kinomat-Film
Wuppertal wirbt für Sie.
Erfolgreich werben,
gezielt den Verbraucher ansprechen.
Und dann natürlich Optik Schulte Lappbeck.
Ja.
Optik Schulte. Und natürlich, Olli ist ja vom Fach, der war, und Jürgen Küpers Megaplay. Und dann gab's dieses, was es bundesweit auch gab, deutschlandweit, diesen Kameraschwenk, diesen 160 Grad, es war noch nicht mal 180 Grad, so mit einer so fetten Makrolinse einmal durchs ganze Restaurant und dann kam die Stimme: Zagreb Rauchfang, gemütlich essen bei guter Atmosphäre. Zagreb Rauchfang.
Du sagst immer so Rauch und das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Du hast ja von meiner Band gar nicht viel gesehen, weil es zu dem Zeitpunkt noch mit dem Rauchen erlaubt war und das war, stimmt, so schlimm in dem großen Saal, dass du draußen, nicht draußen, aber da, wo nicht geraucht wurde, ja, gesessen hast. Und das ist eben auch der Grund, weshalb die Bilder nie wieder abgehängt worden sind. Weil innerhalb kürzester Zeit, yeah, waren hinter den Bildern weiße Wände und rundherum wurde immer alles gelber. Und ich glaube, deswegen wurde die nie wieder abgemacht. Da hat nie wieder jemand drüber gesprochen. Und unsere jetzt schon fast, ja, 13, 14 Jahre alten Cartoons hängen wahrscheinlich immer noch da jetzt.
Da hängt auch da haben wir uns drüber unterhalten. Das ist nämlich immer noch mein Lieblingscartoon von dir, Olli. Das ist der mit dem, was haben Sie denn für eine Behinderung, weil der mit seinem Porsche auf dem Behindertenparkplatz steht und, ja, er sagte dann den Satz, den ich jetzt nicht wiederhole.
Nein, natürlich nicht. Aber du kannst ja piepsen, wenn ich den Satz wiederhole.
Moment, dann nehme ich mal eben den Finger auf den Piep.
Ja, die Politesse sagt dann:
Was haben Sie denn bitte für... Nee, das war zu früh gepiept.
Das war zu früh gepiept.
Was haben Sie denn für eine Behinderung? Und dann sagt er...
Gut.
Der war sehr lustig.
Muss man gesehen haben.
Das ist ja das. Ich weiß nicht, ob ich euch beneiden soll vom Humorfach als Cartoonisten, weil ihr zeichnet die und dann ist es ja quasi für die Öffentlichkeit. Aber ihr bekommt ja die Reaktion nicht direkt. Ihr seid ja auch beide auf der Bühne, aber das ist ja was anderes, wenn ihr ein Cartoon zeigt oder ihr macht mal eine Anekdote oder ein, wie wir im Ruhrgebiet sagen, ein Dönneken. Dann ist die Reaktion ja unmittelbar, die ist ja immanent. Das heißt, ihr merkt, der Gag funktioniert oder nicht. Und bei so einem gezeichneten Witz oder bei einem verschriftlichten Spruch, da hast du nicht die direkte Reaktion, da hast du dann Kommentare. Und das ist was, wo ich denke, so, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Und da ist man auch ganz schnell im Bereich der, ja, gewissermaßen der Verantwortung auch.
Ja, man hat eine andere Verantwortung, weil das, was man malt, ist in der Welt und auch da und geht auch im Zweifel nicht mehr weg irgendwie, ja, weil das geteilt wird, weil Leute sich das schon aufs Handy kopiert haben und per WhatsApp verschicken und so.
Oder die Sprechblasen verändern, ja, die Texte verändern.
Das
ist euch ja auch schon passiert.
Absolut. Das liegt ja nicht mehr im Bereich unserer Verantwortung. Aber den einen Gag, den man dann macht, der ist dann halt raus. Und ich sag mal, als Bühnenkünstler passiert das abends auf der Bühne.
Ja.
Hier und da wird's mitgeschnitten.
Mhm.
Ja, aber erstmal passiert ja live viel mehr oder irgendwie auch Dinge, die in dem Moment aus einer Situation vielleicht gar nicht so drüber sind. So, und das ist halt der Unterschied vielleicht irgendwie, weil man da wirklich einen Witz aufmalt, der dann halt Bestand hat.
Genau.
Es gibt ja auch den Spruch, wer schreibt, der bleibt, und das kann man, glaube ich, dann auf den Cartoon übertragen.
Wer malt, der
zahlt.
Zahlt.
Ja, aber das ist, ich frage mich dann immer so, ne, man überlegt sich ja, wir leben ja in Zeiten auch der Achtsamkeit, was mit Vogue nur bedingt zu tun hat, weil viele...
Mit dem Modemagazin.
Genau. Strike a Pose.
Madonna damals.
Weil viele ja Vogue für einen negativen Begriff als negativen Begriff einsetzen. Dabei bedeutet Vogue ja nichts anderes als die Achtsamkeit vor, erhöhte Achtsamkeit vor Rassismus. Nicht weniger und nicht mehr. Und einfach, das ist halt so ein Begriff geworden, den man so als Universalbegriff nimmt. Das, was... wo ich jetzt als Angelist mal, der ich ja auch bin, sogar mit Abschluss, sage, nee, Leute, dann wenn ihr schon einen Begriff benutzt, dann benutzt ihn auch bitte so, wie er vorgesehen ist und richtig. Und das ist, ja, man muss schon überlegen, was man raushaut. Und wenn ich auf der Bühne einen Witz mache, der vermeintlich rassistisch ist, kann ich ihn im nächsten Moment, in der nächsten Sekunde wieder relativieren. Weißt du? Ich kann sagen, so, ich habe das jetzt des und deswegen gemacht, weil das ist jetzt im Kontext dieses Abends oder dieser Geschichte halt jetzt wichtig.
In einem Cartoon.
Oder du hast jemanden zitiert oder so.
Oder hast jemanden zitiert, sowas, ne?
Genau. Ja. Also,
man kann auch Live-Sachen natürlich, wenn man die filmt, aus dem Kontext nehmen, aber bei einem gezeichneten Witz oder bei einem Spruch ist es schwieriger.
Es ist so, dass man natürlich die Folge mit bedenken muss. Also ich finde, man muss diese Achtsamkeit walten lassen als Autor, wenn man den Witz entwickelt. Natürlich finde ich immer, dass ein Cartoon ein Thema anstößt, nie eine Lösung gibt irgendwie. Das soll Kunst und Comedy und sowieso so nicht machen, finde ich.
Ja.
Sondern nur Themen anticken irgendwie und sagen so, denk mal drüber nach, wie auch immer irgendwie. Und Leute interpretieren ja auch Dinge da rein. Aber man muss halt aufpassen, dass halt wirklich nicht das Falsche da rein interpretiert werden kann. Kann immer passieren, aber man muss schon ein bisschen Achtsamkeit walten lassen, ja, gebe ich dir recht.
Ja, du sagst gerade an Ticken, das wird ja oft genug auch dann dieser Ticker wird ja dann oft genug zum Trigger, ist vielleicht auch noch in Ordnung, aber darüber hinaus ist es sehr, sehr schwierig. Aber wo du gerade sagtest, Woke ist eigentlich Rassismus, ich finde, es ist schon in Ordnung, dass man da irgendwie weitere Themen auch mit reinnimmt. Mhm. Also beispielsweise ein bisschen achtsamer ist mit Sexismus beispielsweise. Da gingen früher natürlich viel mehr Witze und Cartoons, die ohne Diskussionen durchgingen. Ja. Da achtet man heutzutage natürlich auch drauf. Und wenn es ganz banale Sachen sind, dass jetzt ein Witz, bei dem es darum geht, dass man schlecht Auto fährt, dass da mal ein Mann am Steuer sitzt, funktioniert genauso gut. Das sind so Sachen... Macht ja, man natürlich sich Gedanken heute
drüber. Das hat sich verändert, ja. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der halt ein bisschen dauert und der geht vielen Leuten auch ein bisschen zu schnell. Nur als Beispiel, weil ihr hattet es beim letzten Mal noch im Nachklapp noch gemacht, Rainer Brandt, Und da habe ich natürlich auch gepostet, dass er halt auch für meinen Begriff die deutsche Sprache verändert hat und natürlich auch für mich als Übersetzer von Asterix im Ruhrdeutsch dieses Schnodderdeutsch natürlich auch sehr, sehr, sehr prägend war. Nicht nur für mich, sondern für unsere Generation. Michael ist jünger als wir, also aber auch für viele Kollegen, Kalkofe sowieso und andere halt auch. Und dann habe ich das halt geschrieben. Er hat ja Begriffe geprägt oder überhaupt erstmal erfunden wie Tschüssikowski. Das ist Rainer Brandt, das gab es vor ihm nicht. Und dann schrieb einer, ja, er hat aber auch Vergewaltigungswitze gemacht und hat einen sehr, sehr rassistischen Begriff, den er dann auch dann in meine Social Media reingeschrieben hat. Und dann habe ich gedacht so, ja, das stimmt, das ist richtig, aber du hast diesen Begriff gerade wiederholt und verschriftlicht und damit steht der Begriff jetzt im Raum. Was ist jetzt eigentlich schlimmer, dass ich das verschweige oder dass ich den Begriff jetzt nochmal raushole? Ja, und der Zeitpunkt, und das, da will ich jetzt drauf hinaus, der Zeitpunkt, so einen Gag zu machen oder über etwas zu sprechen, das ist halt auch so prekär. Also direkt nachdem so ein Mensch wie Rainer Brandt gestorben ist, ihm vorzuwerfen, er hat das und das gemacht. Das finde ich im Vergleich zu seinem Gesamtwerk und zu seiner Gesamtbedeutung für die deutsche Sprache doch ein bisschen arg. Also der Mann ist gerade gestorben und dann zieht man über ihn her. Also da kann man ein paar Wochen später vielleicht mal vernünftig drüber diskutieren, dass solche Begriffe, wie sie in den Filmen damals gefallen sind, in Bud Spencer-Filmen oder in Adriano Celentano, Belmondo, you name it, die zwei, dass die nicht okay waren. Die waren damals schon nicht okay, aber es war auch eine andere Zeit. Ich will das nicht entschuldigen, aber man muss immer den Kontext sehen. Man muss von Fall zu Fall entscheiden, was war da jetzt eigentlich los oder was war jetzt die Motivation, diesen Gag zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass oft Gags gemacht werden, nur um sie schnell rauszuhauen, weil sie aktuell sind, weil das Thema gerade aktuell ist. Und da schießen einige Kollegen, sag ich jetzt mal, dann doch ein bisschen übers Ziel, weil ich das Gefühl habe, es geht jetzt nicht darum, einen guten Gag zu machen, sondern einfach nur zu sagen, ich bin der Erste, der diesen Gag macht.
Erstens das oder besonders doll damit anzuecken, ein Tabu einzureißen. Und wenn man sich also mit dieser Zielsetzung jetzt nur so ein Tabu einzureißen, dann hinterher vielleicht nochmal in Ruhe den Gag anguckt, dann ist da eigentlich nie so großartig Substanz mit drin.
Nein,
funktioniert auch nur über die Empörung.
Ja, genau. Und das ist halt, da sind wir beim quasi dann auch schon beim Thema Oasis. Ne? Also,
don't look back in anger.
Ne? Viele
Rainer
Leute.
Brandt, mein Gott, ich habe echt gedacht, wer war der Erste, der die Amigos mit den Oasis? War es Till?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war Till.
Till oder
Till Hoheneder, schönen Gruß.
Oder doch bei der Titanic tauchte das auch auf.
Bei der Titanic tauchte es ganz schnell auf und dann haben das alle dann quasi. Es sagt doch aber leider, erstmal ist es okay, es ist ein ganz offensichtlicher Gag, aber es sagt doch leider mehr über die deutsche Musikkultur aus, als über den Gag. Wenn wir sagen, dass die Amigo-Brüder unsere Oasis sind, das ist dann doch ein bisschen traurig,
also,
oder? Dass uns da kein besseres, obwohl natürlich klar ist, der Kontrast natürlich wirklich großartig, weil es ja wirklich auch, Brunner und Brunner hätte nicht funktioniert.
Ja, weil die kennen wir noch irgendwie, die haben halt nicht diese, du weißt ja, wie Humor oder wie Witze funktionieren, also der größte Gegensatz, der da ist irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, weil die Amigos ja wirklich auch durch Kalkofe einfach auch als komplett humorbefreit entlarvt worden
genau.
sind. Und jetzt, ich sag's jetzt auch einfach mal, auch wirklich Kacke sind.
Ja.
Ich meine, was die machen, ist wirklich, das ist richtig Dreck. Entschuldigung.
Also ich bitte dich, der neue Song, auch im Porsche wird fallen Tränen.
Ist das so?
Ist ein neuer Song, auch im Porsche fallen Tränen. Und die Tür zum Elternhaus geht niemals zu.
Und beides ist dem Lindner von der FDP gewidmet, oder?
Aber im Porsche fallen Tränen, ist es nicht, im Bentley fallen Tränen, ist es nicht Cluedo mit Deichkind?
Das weiß ich nicht. Es gibt
Cluedo oder Clouseau?
Clouseau, dieses Spiel von...
genau.
Nein, die haben einen Song, auch im Porsche fallen Tränen, da geht es darum, dass jemand sehr reich ist, ein tolles Haus hat am Stadtrand irgendwie, aber er nach Hause kommt, dann wartet niemand auf ihn, er ist einsam, deshalb weint er im Porsche.
Nein, ich sag jetzt einfach mal von der Produktion. Und
warum reden wir jetzt über die Amigos,
verdammt? Ja, ich weiß auch nicht.
Warum bist du so textsicher, verdammt?
Weil ich es mir angeguckt habe.
Ja.
Mein Problem ist ja, das ist vielleicht auch dein Problem, weiß ich nicht, gefährliches Halbwissen und dass man sich nur so einen Scheiß merkt.
Ja.
Ja?
Nee, ich interessiere mich schon, wo ist der Hype? Wieso sind das jetzt wieso sind die Amigos erfolgreicher als die Beatles? Also weil sie mehr Tonträger verkauft haben.
Ja, weil wahrscheinlich aber auch die alten Menschen, sag ich mal, in Anführungszeichen, die Fans CDs noch hören, irgendwie im Schrebergarten halten so ein Ghetto, also nicht Ghetto-Blaster, die sehen ja aus wie so ein Brot, was aus der Backform quillt. Also diese neuen CD-Player irgendwie so. Ist ja keine Ghetto-Blaster.
Stell dir mal vor,
irgendwie.
Du hörst eine Amigos-CD auf dem Ghetto-Blaster. Was ist im größeren Kontrast kannst du doch nicht erreichen?
Ich muss ganz kurz sagen, ich war ja gestern mit meinem Sohn bei deiner Frau.
Ja.
Die hat ja eine wunderbare Kinderserie namens Balduin. Balduin sieht Kinderbuchreihe, genau.
Kurz nur als Werbung, Fritzi Bender,
Kinderbuch. Genau, die Werbung wollte ich nämlich unbedingt unterbringen. Und als wir auf dem Weg dann zu der Lesung waren, also mein Sohn und ich, kam dann auch irgendwie so ein Typ mit einem Rucksack, da muss ein riesengroßer Ghetto-Blaster oder so eine Bluetooth-Box drin gewesen sein und hat irgendwie, weiß ich nicht, so Dubstep oder so gehört. Und das wäre wirklich sehr witzig, wenn einer mit den Amigos so durch die Gegend laufen würde.
Ich,
das müsste man mal
Herne,
machen.
In
so
Herne,
als Mutprobe.
In Herne gab es immer einen Typen, der Spitzname war Schaschlik. Und der lief immer rum. Der hatte so einen alten, das war kein Ghetto-Blaster. Kennt ihr diese alten Kassettenrekorder noch? Das war ein Monogerät.
Ja, natürlich,
so,
klar.
So flach.
Ja, klar.
Konntest du aber so mitnehmen.
Mikrofon dran.
So, Mikrofon dran. Und konntest du so wie so ein Henkelmann.
Ja.
Und den hat er aber so immer in der Hand gehabt irgendwie. So, dann hatte
wie heutzutage
so
die Jugendlichen telefonieren.
Die Jugendlichen
haben wir
Telefon
gerade noch gesehen.
Genau.
Eine Frau, die so
hatte
telefoniert
der
hat.
diesen Kassettenrekorder. Und hatte immer eine Pfeife, immer einen schicken Anzug an, sah aus wie Schlupfer seine Kur. Ganz komisch, lief ganz komisch. Und der hörte dann immer solche klasse Musik. Also ich weiß nicht, das waren dann, weil damals war das wahrscheinlich Jürgen Markus und so.
Ja.
Also nicht die Amigos. Also das gab's schon.
Ja, das, ich finde, diese Kontraste, ist das ruhrgebietstypisch eigentlich? Weil ich erinnere mich an, wie heißen nochmal diese motorisierten Dreiräder, wo die Rocker so drin sitzen? Also hinten
Das sind eher Zahnärzte als Rocker,
glaube
ich.
Nein, also das war, also
Trikes meinst du?
Trikes, genau.
Die Supernasen.
Ganz richtig, danke Olli, darauf wollte ich hinaus. Und das war ein lila lackierter Trike, in dem saß so ein Typ, so mit Lederjacke und auch gestylt und es lief laut aus seinem eingebauten Musik-Equipment da drin, lief Cherry Cherry Lady. Und der fuhr an mir vorbei. Das war in Bochum-Riemke, unweit von Herne. Soll uns das irgendwie ein Zeichen geben?
Das
aber
war
das,
der,
das,
das war
sind
der
diese Momente, wo ich wirklich denke, so okay, ja, ist Ruhrgebiet, hier ist alles möglich. Komm, wenn ihr Amigos hören wollt, bitteschön.
Bitte. Ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf hinaus, dass eventuell, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber vielleicht sind die Amigos nicht die erfolgreichsten, sondern ich habe vor kurzem gelesen, dass Kindermusik um einiges erfolgreicher ist, was Tonträgerverkäufe noch anbelangt. Ich weiß nicht, ob
da geht Amigos raus an meinen guten alten Freund Volker Rosin.
Das alte Brötchen
oder wo ich mal einen Cartoon gemacht habe, wo er auf einer Flugzeugtragfläche tanzt und ich sagte, voll Kerosin, nicht Volker Kerosin.
Das ist, ja, gut. Gezeichnete Witze erzählen, da sollte man mal,
ja,
ihr solltet,
gut,
das,
ja,
ihr solltet mal zusammen
das
auftreten.
Üben. Das mit dem Bühnenprogramm nochmal überdenken.
Jetzt waren wir ja eigentlich darüber gekommen, dass Till vermutlich die Amigos als erstes als Witz gepostet hat. Und die Brücke war ja eigentlich Gag-Tourette irgendwie.
Ja.
Es passiert etwas, irgendwie
raus.
Man will
es
etwas
muss raus.
Raushauen.
Es muss sofort raus.
So, ich habe auch überlegt, ich habe die dann gemalt und danach habe ich gesagt, okay, viele Deutsche wollten ja die Wonderwall wieder haben. Die Mauer wieder haben.
Aha.
Die Mauer wieder haben. So, Hashtag Wonderwall, Hashtag Oasis. Da kommen ja jetzt zwei Sachen zusammen. Also der Wunsch nach
der Wunsch. Ja.
So,
und hast du das gemacht?
Das habe ich nur aufgeschrieben.
Okay.
Ossis und Oasis ist ja auch phonetisch ähnlich.
Das könntest
ähnlich,
du jetzt
ne?
vielleicht, wir nehmen das am Samstag auf, am Samstag vor der Landtagswahl in Sachsen und Thüringen, das könntest du vielleicht danach irgendwann bringen.
Ja,
der Olli wird das jetzt gerade nicht nochmal bringen. Er hat diese Woche politisch, hat er sich sehr engagiert und ist da, ich habe es bei Instagram, habe ich mir die Kommentare durchgelesen, ist doch sehr arg beschimpft worden.
Ja, ist schlimm. Ich habe genug jetzt erstmal für dieses Wochenende.
Die schlimmste Beleidigung war, ob er jetzt einen auf Route macht.
Ja. Oh, das ist aber ganz unterste Schublade. Du Systemling, du. Aber ist es so auch als, ja natürlich, klar, auch als Cartoonist, ihr seid ja auch persönlich quasi, dadurch, dass man euch ja auch kennt, also auch als Bühnenkünstler, wird ja die Aussage eines solchen Gags halt auch, da hast du ja auch in deinem Live-Programm, was übrigens sehr gut ist, dein Live-Programm, ja natürlich auch diesen, wo es um den Cartoon geht, für den du den Deutschen Cartoon-Preis gewonnen hast, dass man das, was ausgesagt wird in dem Cartoon, gleichsetzt auch mit der Person. Das heißt, die Verbindung ist sofort da und da ist so, da ist diese Anonymität im Internet natürlich bei zum Beispiel bei so einer Publikation wie, jetzt kommen wir mal drauf, bei Titanic natürlich nicht so. Da steht einfach nur der Name Titanic und die machen das. Und
das ist relativ einfach, ne? Ja, also was du jetzt zuletzt beschreibst, das ist, um mal ganz kurz, wenn ich ganz kurz mansplainen darf, das ist ja ein Sozialpsychologe.
Unter Männern darfst du gerne mansplainen. Ich meine, heißt das, glaube ich, sprechen.
Wir haben es ja sowieso bei einer Live-Podcast-Aufnahme ja sowieso schon gesagt, wenn ein Mann die Welt erklärt, dann ist das Mansplaining, und wenn sich mehrere Männer die Welt erklären, dann nennt man das einen Podcast. Das ist von El Hotzo, muss ich dazu sagen. Sehr, sehr schönes Zitat.
Guter also Mann.
Eins der besten von ihm, wie ich finde. Aber das, was du gerade erwähnt hast, das ist sozialpsychologisch das Phänomen mit den Akteuren und den Agenten. Mhm. So, und als Agent ist man ein im Grunde genommen arbeitet für so einen kooperativen Akteur, hinter dem man sich dann eben auch verstecken kann. Das ist ein ganz besonders bekanntes Phänomen, wenn du eine Hotline anrufst, nehmen wir an Telekom, gibt natürlich auch andere Kommunikationsanbieter.
Vodafone oder halt auch
Die Mitarbeiter haben ja nichts persönlich davon, dir weiterzuhelfen und können sich halt hinter dieser Telekom-Barrikade verstecken. So, und
das können ist ja, auch sagen, ich finde es ja auch scheiße.
Ja, genau. Mhm. So wie übrigens nach der Comic-Con jetzt in Essen. Die haben die Ausgänge so übel geschlossen, dass man einmal komplett um die Messe rum musste, um zum Parkplatz zu kommen, voll beladen. Und als ich dann dritte Runde zurückgegangen bin, kam ein Ordner auf mich zu, ein Angestellter der Messe, und guckt mich so proaktiv an und sagt, ganz schön scheiße, dass die hier das Tor schon zugemacht haben, ne? Ja, du Trottel, dann mach's doch auf. Kann ich nicht, also da müssen wir mal. Ne, ja, ja. Aber wie gesagt, das ist so, sich hinter sowas so verstecken.
Ja, ja.
Und das ist natürlich, wenn du jetzt als Cartoonist nennst, kannst du natürlich auch eine Marke erfinden oder einen Künstlernamen.
Tot aber lustig, schön doof, schöne Scheiße.
Ja, das mit Tod aber lustig, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, mein Name ist inzwischen auch ganz gut dazu gekommen, weil der Mix aus diesen Sensenmann und schwarzhumorigen Sachen, das war Tod aber lustig, aber dadurch, dass da jetzt auch alles öffentliche, was in Zeitungen und was weiß ich nicht alles läuft, und das ist inzwischen, glaube ich, relativ weit offen. Aber ja, man kann sich dahinter verstecken und dann ist, glaube ich, auch viel mehr möglich, was man irgendwie machen kann, ohne sich da großartig Gedanken drüber zu machen, dass man persönlich angegriffen wird. Aber dann gebe ich, also so als Gedankengang finde ich das sehr interessant, weil nachdem Martin Perscheid gestorben ist, wurde auch sehr, sehr viel sein Oeuvre auf einmal diskutiert. Ähnlich wie du gerade sagtest bei Martin Brandt.
Und Rainer Brandt,
Entschuldigung, wegen Martin Perscheid.
Ja, jetzt klar. Rainer, das sind zusammen Begriffe.
Ja, Martin hat natürlich auch, wie man es heute bezeichnen würde, sehr viel sexistische Kackscheiße gemacht. Teilweise auch hier mit Kannibalen-Cartoons. Davon können wir uns auch nicht freisprechen. Wussten es damals nicht besser, dass das vielleicht jetzt nicht so die feine Englische ist, sowas zu machen. Und kann man natürlich darüber diskutieren, dass das heutzutage so eher nicht mehr durchgeht. Jetzt ist es aber so, wenn er eine Figur gezeichnet hat, die macht jetzt einen sexistischen Spruch einer Frau gegenüber. Mhm. Genau, das ist die Frage. Ist das Martin Perscheid gewesen oder prangert er quasi diese Situation an, indem er sie darstellt, durch die Figur, die er da gezeichnet hat? Und das ist immer die große Frage. Und ich finde, man sollte einem Künstler das auch so ein bisschen zugestehen, dass man vielleicht solche Sachen auch einfach nur zeigt, ohne selbst so ein Arschloch zu sein.
Ja.
So. Also wenn ich jetzt wollte, dass die Leute, also wäre ja Quatsch, wenn jetzt alle Cartoons, die ich je gemacht hätte, irgendwie, also meine, nicht Meinung wären, sondern im Grunde genauso wie mit dem preisgekrönten Cartoon.
Ja, ja.
Da geht's ja um eine Situation irgendwie, die man versucht, humoristisch aufzubereiten, irgendwie, beziehungsweise unterhaltsam, aber auch auf ein Problem aufmerksam zu machen. So, und das versucht man ja mit Cartoons. Also man baut ja eine Bühne irgendwie und baut da Protagonisten ein und so und will ja ein Thema machen oder ein Thema kommunizieren. Mhm. Und da geht's ja gar nicht irgendwie unbedingt irgendwie um persönliche Meinungen. Oder natürlich würde man dann halt das ein oder andere Thema, was man persönlich... Ich habe mal gesagt, ich male alles, was ich total scheiße finde und was ich total liebe. Also diese zwei Pole gibt es.
Leidenschaft.
Ja, so und aber das wäre, also ich glaube auch nicht, dass die meisten Menschen so denken. Also dass sie das irgendwie.
Ich glaube auch nicht, dass es in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit auch nur einen Künstler oder eine Künstlerin gibt, die sich nie irgendwas zu Schaden hat kommen lassen. Es gibt immer irgendwelche Sachen, wo du ausrutschst, wo du was heutzutage was postest oder was sagst, Aussagen machst oder dich irgendwo benimmst, wo dir irgendjemand auf die Füße treten kann. Natürlich ist es in der digitalen Welt mit den sozialen Netzwerken, haben wir auch drüber gesprochen, wir sind froh, dass wir in einer Zeit aufgewachsen sind, wo man auf Partys gehen konnte, ohne dass jemand ein Handy dabei hatte und filmen konnte.
Weil man besoffen auf dem Billardtisch lag.
Ganz genau, oder was weiß ich, oder jemand angeschnauzt hat oder keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Und ich finde, wie gesagt, man muss gerade auch bei verstorbenen Menschen, reden wir von Rainer Brandt, reden wir von Perscheid, auch das Gesamtwerk. Und wir reden, wenn wir über Shakespeare reden, dann müssen wir auch über Kaufmann von Venedig reden. Und dass hier gerade mit Gläsern rumgeschmissen wird, während ich rede. Danke, Olli. Prost. Jetzt um die Uhrzeit trinkst du schon harten Alkohol, nicht schlimm.
Ja, let me.
ne, Kaufmann von Venedig ist ein antisemitisches Stück oder hat eine antisemitische Aussage, kann aber gespielt werden, weil man es so inszenieren kann, dass das Thema dasteht. Also es ist als Aussage und ich finde es wichtig, dass man das macht, damit man sieht, okay, auch ein Shakespeare hat sich auf dieses Niveau begeben und hat das so dargestellt. Und deswegen sind auch zum Beispiel, habe ich neulich noch mit einem lieben Kollegen aus Düsseldorf, mit dem Sean David, drüber gesprochen. Sean David ist aus Emmerich und ist schwarz. Und mit ihm habe ich über das Jahr 1985 gesprochen, über den Otto-Film. Und da gibt es diese Stelle mit Günter Kaufmann. Und ich finde diese Sequenz, das kann man sich bei YouTube angucken. Ich sage jetzt nicht, was da passiert. Es geht um Rassismus. Und in diesem Sketch fällt halt das Wort. So. Oder es fällt dauernd. So. 85. Kann man sagen, 85 war das schon nicht in Ordnung. Ich finde, ohne dieses Wort funktioniert dieser Gag nicht. Oder auch reden wir von Gerd Polt, reden wir von Herr Chabobo oder Mai Ling. Das sind alles Sachen, wo ich sage, rechtfertigt der Gag die Aussage. Nee, die Aussage. Rechtfertigt die Aussage den Gag oder umgekehrt. Das ist immer wichtig zu beobachten, zu gucken oder wie wird dieser Gag oder dieser Sketch oder dieser Witz heute rezipiert und wie haben wir den damals rezipiert? Damals haben wir das wiederholt und haben auf dem Schulhof darüber gelacht, über alle möglichen rassistischen, sexistischen Gags. Da kann sich keiner von ausnehmen. Kann sagen, ja, wir wussten es damals nicht besser oder wir waren damals blöde Jugendliche und einfach doof oder Jungs voller Testosteron. Aber ich finde, wenn die Aussage den Gag rechtfertigt, dann ist es wichtig, das zu machen. Und es geht bei diesem speziellen Otto-Sketch um Alltagsrassismus. Und deswegen stehe ich auch dazu und sage, diesen Gag das darf man nicht rausschneiden. Das muss drin bleiben. Da kannst du natürlich sagen, jetzt bei Hörspielen, 3 Fragezeichen, 5 Freunde und so weiter, TKKG, was ja ein einziges No-Go ist für mich, ja. Da ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, es gibt jetzt einen Disclaimer. Der Disclaimer, finde ich, ist so die eleganteste Art. Du änderst eigentlich nichts an dem ganzen Ding. Aber es gibt auch wirklich teilweise auch bei Übersetzungen oder bei Synchronisationen Sachen, wo man sagt so, nee, komm, lass uns das bitte mal revidieren, weil das ist jetzt einfach nur plumpe Provokation. Also, aber ich meine halt, man muss von Fall zu Fall entscheiden.
Ja.
Und nicht einfach ein generelles, einen generellen Verdachtsmoment äußern.
Nein, aber wir waren ja bei, können wir Künstler und Kunst trennen? Ich glaube ja, also weil ich glaube, alles, was wir jetzt zeichnen, irgendwie entspricht jetzt nicht unserem, ja, wie soll man sagen? Also, nee, anders. Also schon alles, was wir zeichnen, also ich kann ja nur für mich sprechen, entspricht schon meiner Wahrnehmung, sagen wir mal so, Wahrnehmung irgendwie des Lebens. Und das ist mal so, das ist mal so. Und letztendlich glaube ich irgendwie, auch wenn man Martin nimmt, wenn man das Gesamtkunstwerk irgendwie, man erkennt ja relativ schnell, ob irgendwie irgend so ein Fredi da irgendwie ein bisschen verbohrt ist, irgendwie eine Ideologie durchdrücken will, beziehungsweise nur noch irgendwie in die eine Kerbe schlägt. Und dann glaube ich, dann ist der Künstler verloren. Aber da, wo Leute sich aus dem ganzen Leben irgendwie Sachen greifen irgendwie, und spürt man, glaube ich, irgendwie dann irgendwie, wenn jemand halt nicht ideologisch unterwegs ist irgendwie. Ja. So.
Die Ideologie, die dahinter steht. Und das ist, wie gesagt, das ist bei so einem Übermedium wie Titanic was anderes als bei Leuten, die quasi mit deren Persönlichkeit direkt in Verbindung.
Da stehe ich mit meinem guten Namen. Ja, wir sind wie Klaus Hipp, ja.
Wobei das stimmt, ja, genau.
Wobei du jetzt gerade mit Titanic ja ein Gag nacherzählt hast, der jetzt im Grunde genommen ja harmlos war. Da ging es ja eher darum, wer hat den zuerst gemacht? War der so naheliegend, dass auf einmal alle ihn gemacht haben? Aber Titanic hat ja jetzt auch gerade ganz frisch irgendwie in der letzten Woche wieder eingebracht, wo man sich dann auch so was jetzt nichts mit Vogue zu tun hat, sondern so eine grundsätzliche Geschichte. Ich hole ganz kurz aus, ich hatte ja letzten Samstag quasi Premiere von meinem neuen Programm in Delmenhorst.
Und da wollte ich noch kurz fragen, wenn ich da reingrätschen darf.
Sarah
Connor war nicht da, und hast du Getränke Hoffmann gesehen?
Es gibt kein Getränke Hoffmann
in Delmenhorst. Ja, ich weiß doch, meine Güte. Delmenhorst
und dann kommt Getränke Hoffmann, dann kommt lange Zeit nichts. Und es gibt kein Getränke Hoffmann in Delmenhorst. Sven Regner hat gelogen.
Ich möchte aber trotzdem nochmal alle Verantwortlichen dort grüßen. Ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben, empfangen, und die haben das alles ganz, ganz toll
organisiert. Wo hast du gespielt in Delmenhorst?
In der Markthalle.
In der Markthalle. Es gab mal die Diva Arena. Oder Diva
Arena.
Diva Arena. Ja, das war eine Zeit, als alles Arena hieß.
Arena Tour.
Die gibt's aber gar nicht mehr.
Jedenfalls im Anschluss kam ein Gast und wollte mich wahrscheinlich so ein bisschen, ja, mal gucken, wie ich so ticke, und hatte zu dem Anschlag in Solingen halt sinngemäß einen Witz gemacht über hier Solinger Klingen und Messer und sowas, und ich sagte, ouch, das ist so ein Ding, das würde ich zum Beispiel niemals machen. Und eine Woche später hat die Titanic
das war relativ kurz.
In den Kommentaren war tatsächlich auch drin, da habt ihr aber richtig Tempo gemacht, ne? Also das war ironisch gemeint. Die haben schon ein bisschen gebraucht.
Aber es war nicht eine Woche später, weil es ist gerade eine Woche her. Es war wenige Tage, zwei Tage oder irgendwie sowas. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich es kommentiere. Und zwar einfach nur mit zu früh.
Ja, Humor ist Tragik plus Zeit.
Genau. Und das ist das Problem der Titanic im Moment, wie ich finde. Ich bin nicht mit der Titanic auf Kriegsfuß. Ich glaube, sie sind es eher mit mir, oder wahrscheinlich ist es nur eine Person, weil ich bin jetzt irgendwie zwei oder dreimal in der Titanic negativ erwähnt worden. Einmal, weil ich so aussehe wie dieser argentinische Ministerpräsident, dieser Heini
da. Der mit dem Motorsägen da.
Ganz genau, ja. Irgendwie sowas.
Hey, Lukism-Witze, super.
Ja, und das Schlimmste ist, er hat eine Ähnlichkeit mit Hennes Bender, und dann gab es noch irgendwie ein neues Programmschema von der ARD, und die Sendung hieß dann Der dümmste Arsch der Welt, moderiert von Hennes Bender. Die Sendung schreibt sich von alleine. Und da dachte ich so, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, dass ich jetzt als wirklich nicht mehr wirklich medienpräsenter Comedian da von der Titanic auf die Schippe genommen werde, und dann auch noch, ich fand es halt auch nicht lustig, ich habe kein Problem damit, wenn man sich über mich lustig macht, außerdem bin ich ein riesen Titanic-Fan schon seit den 80ern, aber das Problem ist, also wenn sowas im Print erscheint. Und Titanic ist ein Monatsmagazin. Das kommt einmal im Monat raus. Dann ist das, man kauft sie oder man kauft sie nicht.
Ja, also man muss auch ein auflagenstarkes.
Aber das Problem ist, und das ist die Online-Präsenz der Titanic. Die finde ich im Moment sehr, sehr, also merkwürdig ist schon, muss ich schon sagen, irgendwie so ein bisschen. Was wollt ihr jetzt? Also, wenn ihr Cartoons von Leuten zeigt, okay, aber dieses unmittelbare Reagieren, und da denke ich halt, ist der Gedanke, wir müssen jetzt schnell reagieren, weil wir wollen zeigen, dass wir irgendwie edgy sind und so. Und dieser Gag mit Solingen und Messer und Klingen.
Also es ging sinngemäß
Der war sofort da. Der war auch bei mir sofort da.
Und Titanic ging es dann sinngemäß darum, dass man bei dem Täter wohl dann doch von einer gelungenen Integration sprechen kann.
Ja.
Sinngemäß jetzt. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Dadurch hat man das natürlich ein bisschen verlagert, aber der Gag an sich schwingt natürlich mit und ist jetzt erstens auch wieder sehr, sehr naheliegend, und die Frage ist, muss man das unbedingt machen?
Muss man das machen, und wem spielt das eigentlich jetzt in die Karten? Unmittelbar für irgendwelche Landtagswahlen?
Also ich kann dir sagen, die Begründung, das zu machen, ist seitens Titanic wahrscheinlich die, man macht sich über die Medien wieder lustig, die in einer gewissen mit einem gewissen Geschmäckle natürlich Berichterstattung machen und da will man eigentlich drauf zielen, aber wie gesagt, der Gag ist ja trotzdem raus und wird auch von den meisten anders verstanden.
Ja. Und das war halt auch nicht...
Das ist mir persönlich ein zu großes Risiko.
Und das spricht für dich und es war halt auch so einfach nur als Zitat gebracht und nicht irgendwie so als Darstellung irgendeiner Boulevardzeitung, so wie sie es ja auch machen in den Printsachen, so dass man sagt, okay, so würde die Bildzeitung darüber berichten. Und
ich
so
glaube, das
da habe ich, da habe ich, da, dann habe ich die Biegung habe ich da mehr. Da kann ich sagen, okay, das ist jetzt über Bande gespielt, aber das war einfach sehr direkt und es war einfach auch zu früh und deswegen hat es für mich auch nicht funktioniert.
Es ist ja einfach, ich glaube, es ist immer so ein bisschen dieses Gag-Tourette. Es ist natürlich die Übermacht des Postillons irgendwie, der natürlich irgendwie ähnlich arbeitet.
Ähnlich arbeitet,
der
ja,
allerdings
richtig, ja.
Kontinuierlich arbeitet,
ja, das stimmt.
Und dann halt irgendwie auch das Thema
aber,
macht.
Aber der Postillon, beziehungsweise die Titanic veröffentlicht auch Cartoons und würde deshalb niemals die Witze aus Cartoons klauen,
nein, ja.
Was man ja beim Postillon leider...
Ja. Man hat man manchmal, aber ich sage ja nur, dass der Postillon seine Nische gefunden hat und bei Titanic kommen diese Sachen ja immer so random irgendwie,
ja,
und da
ja.
ist was passiert und was schrecklich und da müssen wir einmal draufhauen oder wie auch immer oder einen Gag machen. So, und deshalb wird das ja irgendwie, wenn du jetzt natürlich kontinuierlich, ist genauso wie wenn jetzt Politiker plötzlich versuchen, so einen One-Liner zu machen oder lustig zu sein bei irgendeinem Thema, wo du sagst, pass mal auf, das ist nicht deine Kernkompetenz,
ja.
Lass das mal bitte. So, und jetzt ist natürlich Satire, die Kernkompetenz vermeintlich von Titanic, kann man machen, aber es ist halt nicht so eine Kontinuität da drin, finde ich. So, und deshalb wirkt das dann halt irgendwie immer noch mal einen Tacken unangenehm,
ja.
Weil das plötzlich so aufpoppt, irgendwie so, ah ja, da ist was passiert, da müssen wir jetzt was machen irgendwie, damit wir...
Und ist es was anderes, wenn es ein paar Wochen später in der Titanic selber abgedruckt wird, dann hat es eine andere Bedeutung und eine andere Stärke, als wenn es direkt auf, was dann halt auch leider sehr reaktionär rüberkam für meine Begriffe, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie was machen, bevor jemand anders den Gag macht.
Es ist doch über allem so. Irgendwie ist doch scheißegal, welches Thema du nimmst. Es wird ja immer vorverurteilt. Alle wissen sofort, was los war. Keiner war dabei. Und wenn man das alles mal sacken lässt irgendwie und auch ein paar Hintergrundinformationen plötzlich hat irgendwie, dann entstehen ja auch andere Witze, die halt irgendwie vielleicht irgendwie auch ein bisschen profunder sind, ja. Und das ist halt vielleicht dieses mache ich mich ja gar nicht von frei irgendwie, dass man manchmal dann zu Themen irgendwie was im Kopf hat, schnell aufskribbelt, es muss raus irgendwie, bevor es irgendwie jemand anders macht, kann ich total nachvollziehen. Aber es ist eigentlich manchmal für die Gags falsch, weil die dann halt irgendwie auch genauso oberflächlich sind wie die Sachlage oder das Wissen über die
Der Gag
Geschichte.
Rechtfertigt in dem Sinn für meine Begriffe die Aussage nicht. Ich muss dazu nochmal sagen, dass ich ein ganz großer Titanic-Fan bin. Ich mag nicht alles, was drin steht, aber die Titanic ist ein Monolith in der deutschen Humorlandschaft und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sie es geschafft haben, das als Printmedium weiter zu bestehen zu lassen, was ja auch auf der Kippe war.
Ja,
als Printmedium liebe ich die Titanic auch weiter. Ich habe mit der Online-Präsenz, da sind die irgendwie manchmal für meine Begriffe nicht so richtig gut beraten. Das ist ein anderer Sport, online sofort einen Gag zu machen.
Ja.
Es ist auch nicht so, dass du, wenn ich den auf der Bühne mache und die Leute buhen mich aus, du kannst jeden Gag machen. Du kannst von wegen, man darf in Deutschland nichts mehr sagen. Natürlich, du darfst alles sagen, aber wenn du irgendwelche rassistische Scheiße von dir gibst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen, weil du das dann ja bist.
Ja, genau, du darfst alles sagen. Du musst aber auch mit jeder Reaktion irgendwie klarkommen.
Und die Leute, die in die Shows kommen, das sind bei mir ja zum Glück nicht nur Leute, die mir total hörig sind und alles das gut finden, was ich mache.
Du meinst, da kommen Leute, die wollen sehen, dass du versagst?
Ja, oder? Ja, ach, da sind Leute auch aus Versehen immer noch da. Das finde ich ja auch gut. Das gibt ein sehr ehrliches Publikum. Also Publikum ist eigentlich immer ehrlich. Es gibt auch Publikum, die klatschen bei jedem Scheiß, wenn sie eine bestimmte Punchline hören. Ja, es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten mit irgendwelchen Catchphrases und Punchline, und da rasten die Leute aus, wenn ein Wort gesagt wird. Das ist wie so ein Trigger, wie so ein Safe Word beim
Meine
Sex.
Freundin, hör mal.
Ja, auch noch was anderes. Aber ich finde, dass das Schöne am Live-Spielen ist, dass die Reaktion wahrhaftig ist und echt ist. Also entweder dann funktioniert ein Gag oder nicht. Und wenn der Gag nicht funktioniert, ist es selten bis nie die Schuld des Publikums, sondern es liegt daran, wie du den Gag entweder angesetzt hast oder wie du ihn rüberbringst. Das ist dann die Delivery, also wie du ihn auslieferst oder ob der Gag von Anfang an einfach zum Scheitern verurteilt ist, obwohl du ihn geil findest, Olli.
Deshalb sage ich immer nur, machen Sie Vorpremieren.
Machen Sie Vorpremieren, suchen Sie sich einen guten Regisseur, der Ihnen Sachen ausredet.
Genau. Nein, das muss man zum Hintergrund sagen. Der Hennes hat bei mir ja Regie geführt und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar und es war auch sehr erhellend für mich irgendwie. Da waren wirklich ein paar Sachen drin, wo ich sage, so cool. Und das hat sich irgendwie auf Strecke auch alles verbessert.
Und weißt du, wo sich das bewahrheitet, solche Regieeinfälle und solche Sachen? In dem Moment, wo du es machst.
Ja.
Wenn du einen Gag machst und der funktioniert trotzdem, obwohl ich gesagt habe, der funktioniert, ich muss der im Zweifel für den Gag das Publikum entscheidet, ist der gut oder nicht.
Ja, genau. Ja, und das Gefühl, bei jedem Auftritt, wenn ich jetzt rausgehe, sage ich, der Hennes hat gesagt. So. Ja. Und also das hat man ja dann irgendwann verinnerlicht.
Du würdest mich auch anrufen, wenn etwas, was ich dir gesagt habe, nicht funktioniert. Was hast du mir denn für Scheiße erzählt, ey? Ja, funktioniert gar nicht. Nee, aber dieses, es ist ja auch dein erstes Solo-Bühnenprogramm und sowas ist, das lernt man nicht von heute auf morgen. Das ist einfach, das ist Erfahrung und ich sage jedem Kollegen und jeder Kollegin, die ich irgendwie treffe, also ich neige dazu, auch Leuten manchmal ungefragt Sachen zu sagen, auch wenn sie mich nicht engagiert haben, dass ich sage, das Wichtigste ist, dass ihr rausgeht, aus eurer Blase rausgeht und euch nicht nur mit irgendwelchen Freunden umgibt, die sowieso alles lustig finden, was ihr sagt, sondern dass ihr, das war jetzt gerade in Berlin das große Thema bei den Open Mics, dass man, wenn man in Berlin bei irgendeiner offenen Bühne ist, hast du ja ganz viele Komiker, die aus Berlin sind oder in Berlin leben. Natürlich, klar, weil es ja auch naheliegend ist, aber die reden dann von der U8, also von der U-Bahn-Linie 8, die besonders irgendwie assig ist, weil sie von, weiß nicht, von Wedding nach Kreuzberg geht oder vom Berghain und so weiter. Und dann sage ich, ja, spielt die Nummer mal in Reda Wiedenbrück. Da gucken die Leute euch an wie Auto. Also geht raus aus eurer Blase. Es geht
wir dahin. Haben hier keine U-Bahn.
Was? Wir haben sowas nicht hier.
U-Bahn, nie gehört. Was ist das?
Jetzt fängt es zu werden, ne?
Ja, jetzt geht das wieder los. Sorry.
Wo kommt das her, Olli?
Ja, vielleicht ist das, ich
das
weiß
war
nicht.
Bei eurem letzten schönen Podcast, wo ihr gerade aus
Wacken wieder kamen. Ich glaube, der hat sich da in, wo war es
denn? In eine Kuh verliebt.
Wir müssen es wieder, wir waren ja in Wacken, wir müssen es aufklären. Das war sehr nördlich und
nerdig.
Hat Olli eigentlich auf der ganzen Autofahrt und schon
wie die Einheit
ja genau, hat er die ganze Zeit schon so geredet und er hat es nicht mehr weggekriegt.
Und als ich bei euer Auftritt war, bei Wochen total mich und Olli sag, Olli, halt die Fresse, was machst du denn da? Ja, und dann ich, der war ja am Fischmarkt hier, da kommen hier noch Bananen, und habe ich hier noch Ali. So, da steht so ein Kobra von der Reeperbahn, da kommen Sie mal rein hier.
Das habe ich, das ist so ein rutsche ich manchmal rein,
ja,
Thema Authentizität, ne? Also ja. Ich dann auf einmal so ein Dialekt raushauen. Nee, aber
ich kenne das aber auch, das ist ganz schwer da rauszukommen.
Vielleicht ist das mein Schutzmantel.
Wir haben es auf der Fahrt hierhin ja auch, Olli hat mich ja echauffiert.
Echauffiert hat
und, er und da sind wir dann auch ins Norddeutsche geraten. Ja.
Das ist, finde gut, ich auch,
wenn ihr jetzt so weitermacht, muss ich hier gleich wieder den Piepser nutzen.
Ja, das ist den Piepser.
Wenn ihr weiter so redet, muss ich hier gleich wieder den Piepser benutzen.
Wir können ins Bayerische gehen.
Weil wir doch gesagt haben, wir rutschen da nicht
ab. Ach so, wir rutschen nicht da rein ins Norddeutsche.
Holzschulte ist aber auch die ganze Zeit so reden.
Ja, Holzschulte ist...
Was ist das für ein... Wo kommt das her, Holzschulte? Aus dem Münsterländischen? Holzschulte?
Also Holz ist, glaube ich, ein alter Begriff für Holz. Aha. Schulte ist halt irgendwie sowas, Dorfvorstand, Bürgermeister oder so.
Ach, hör auf. Das hat sie dir da ausgedacht.
Du bist, nee, das ist
du bist der Holzmichel.
Der Holzmichel?
Jemand, der viel Holz vor den Hütten hat. So.
Ah, und
so.
Deshalb hast du, ich dachte, das sind Biertitten.
So, und da sind wir wieder beim Thema.
Ja, was denn?
Bei Männern. Ach so.
Bei Männern, Biertitel.
Ich dachte, weil jetzt Oktoberfest ist und Dekolleté und
Nein.
Das hast du zu dem, der keinen Alkohol trinkt.
Ich habe so einen Cartoon gemalt, wo Frau falsche Titten, ich habe falsche Titten, die sind vom Schönheitschirurgen und der Mann, der daneben steht, meine sind von Warsteiner.
Oh, da muss man aber viel trinken, um vom Warsteiner Brüste zu kriegen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja...
Wo sind deine denn her?
Meine?
Ja.
Fiege, oder?
Fiege und Currywurst, würde ich sagen. Ja, ich glaube schon. Nee, viel Pasta.
Ja, aber das ist es ist tatsächlich so, dass man diese Dialekte oder dieses Parodieren sehr, sehr, sehr oft als Schutzmittel nimmt und als Rüstung. Das ist ganz, ganz klar. Und das Schlimme ist, wenn du jemanden Gleichgesinnten triffst oder jemanden triffst, der so tickt wie du, und das hat man ja auch unter Kollegen, und dann hört das nicht auf.
Aber ich,
und das habe ich bei einigen.
Aber was noch krasser ist, wie ich finde, dass sehr, sehr viele auf einmal so abdriften und so reden wie Thorsten.
Das kommt, da habe ich mit Thorsten drüber gesprochen, das ist ein Duktus, der irgendwann entstanden ist in dieser Slam-Szene, weil die ihre Texte abgelesen haben und dann komisch gesprochen haben.
Aber wir reden nicht nur über den Sprachduktus, sondern auch Gesten und Mimik.
Ja,
Gesten. Thorsten hat ja, wenn er eine Pointe gesetzt hat und dann kommt sehr, sehr viel Applaus, dann kneift er ab und zu so die Augen zusammen und nickt ganz leicht nur und macht auch manchmal so mit Händen, also so beschwichtigende Geste, um das jetzt für die Hörer mal zu beschreiben. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass beispielsweise der Kollege Bastian Bielendorfer das auch macht inzwischen.
Ja, der kommt auch aus der gleichen Ecke. Ja. Und genau wie Thorsten zum Beispiel, wenn du Patrick Salm hörst, denkst du hörst Thorsten. Ja. Die haben beide ja auch miteinander zu tun gehabt, auch gemeinsam aufgetreten. Und das ist so ein Slam-Duktus, so ein ganz typischer Slam-Duktus. Und jeder denkt jetzt, das hätte Thorsten erfunden, weil Thorsten halt dieser Megastar geworden ist und omnipräsent ist. Und man sieht ihn ja, also hat ein Kollege von mir gesagt, man kann ja gar nicht mehr den Fernseher anmachen. Ich sehe Thorsten Sträter öfter als meine eigene Frau. Aber Henning Schmidtke, schönen Gruß, nicht von mir. Das ist nicht Thorstens Erfindung. Er hat das kultiviert. Aber auch diese Art und Weise, nun bin ich schon lange im Geschäft und kenne auch sehr viel und weiß auch, dass Thorsten nicht von ungefähr das macht, sondern er hat auch seine Vorbilder. Es gibt einen Fritz Erkenninger, es gibt ich finde, dass Horst Evers auch für die gesamte Slam-Szene von der Struktur der Texte unglaublich wichtig ist, ohne jetzt zu sagen, Thorsten hätte das kopiert, aber wir sind alles Produkte von unseren Einflüssen. Auch ich natürlich und ganz, ganz klar. Und ich habe das mal auch mal öffentlich gesagt, habe dafür Ärger bekommen, aber ich meine das wirklich als Kompliment. Thorsten Sträter ist nichts anderes als ein Jochen Malmsheimer für Leute mit ohne Abitur. Das ist der Gag, dass ich gesagt habe, mit ohne Abitur. Damit mache ich mich selber noch kleiner, als ich eigentlich bin. Mhm. Aber Jochen ist ein unglaublicher Einfluss für Thorsten. Und Thorsten mit Jochen zu vergleichen, ist das größte Kompliment, was ich einem Wortkünstler machen kann. Natürlich ist Thorsten mittlerweile sein eigener Kosmos und rotiert auch um sich selbst. Das ist nicht, also wenn etwas sehr, sehr, sehr populär ist und etwas sehr bekannt ist, dann hast du immer Leute, die das dann auch so machen wollen. Und
ich habe ja auch Sebastian 23 kennengelernt bei Bochum Grillt. Letzte Woche. Ja, und da merkt man auch, er ist ja auch aus dem Poetry Slam.
Absolut.
Aber dafür musst du eigentlich noch ein wenig schneller sprechen.
Ja, ich kann das halt nicht so.
Dann kommen aber wieder diese unendlichen
Und da war Ralle auch da.
Ralle Richter war da.
Und Uwe war da. Ich habe das gesehen.
Ja.
Hat denn Sebastian dann vegetarisch gegrillt? Weil ich bin da nie hingegangen. Ich werde da jedes Mal immer angefragt. Ich habe gesagt, Leute, ich bin Vegetarier. Ich stelle mich da nicht hin und brate irgendwelche toten
Tiere.
Also
die Familie von Sebastian hat mir dann direkt irgendwie... erzähle ich jetzt nicht, das ist privat.
Das ist privat.
Nein, ich weiß gar nicht, der hat gar nicht so viel gegrillt. Seine Frau war auch da, sie ist ja Schauspielerin, die hat gegrillt, glaube ich.
Okay.
Glaube, dass, aber der Ben war ja auch schon mal mit mir da, der hat auch vegetarisch gegrillt. Dann. Ja. Das geht schon.
Ja, also mittlerweile geht das auch schon.
Auf jeden Fall vegetarisch.
Aber ich bin da auch nicht eingeladen worden und deswegen bin ich auch nicht hingegangen. Also es ist mein Problem mit Bochum oder das Problem, was Bochum hat.
Ich habe ja die Schürze designt dieses Jahr.
Das habe ich gesehen, sehr schön.
Ja, sehr schöne Schürze.
Ja, das wäre ein Grund gewesen, sich darüber zu freuen, eingeladen zu werden, um diese Schürze zu bekommen.
Aber ihr seid auch mittlerweile wirklich auch sehr stark in die Textilbranche eingestiegen. Also du mit dem T-Shirt für Kalkhof und Rütten und
Zwei inzwischen.
Das Neue ist
gestern bei dem Live-Event zum Episodenauftakt, Staffelauftakt von Schläferz gestern wieder rausgekommen.
Ah, cool.
Und ich wäre gestern in live dabei gewesen in Berlin. Vorgestern war es, sorry. Bela B. war da.
In Berlin?
Ja. Christian Steifen.
Ah, der großartige Christian Steifen.
Den hätte ich gerne nochmal live gesehen.
Karneval. Großartiger
Drehlager ist nicht nur Pommes und Disco.
Genau.
Auf dem Schützenfest
doch mal als kleiner Tipp hier Christian Steifen hören. Also
wenn Schlager dann bitte Christian Steifen. Bitte wenn Schlager dann Christian Steifen. Ganz großes Kino.
Ich habe sogar ein
die ganze Nacht von ihm signiertes Wahlplakat. Mein Lieblings.
Ja. Ich habe sogar von ihm ein von ihm signiertes Wahlplakat, denn er hat er war Kandidat als Oberbürgermeister in Osnabrück. Für sich selbst. Ach, für in sich Osnabrück. Selbst. Und sein Slogan war, und das finde ich immer noch nach wie vor ganz großartig: Ich für uns.
Ich für
ja.
Ja, das ist Christian Steifen. Ja, ich habe
das ist
auch
übrigens, was Schlager angeht, das ist gut produziert. Oh, das ist gut produziert und klingt fantastisch.
Er hat auch alt im guten Sinne Timbre in der Stimme, dass du denkst, das ist so irgendwie der Schlager, der noch irgendwie cool war.
Es gab ja eine Zeit, wo Schlager richtig auch in den 70ern, wo wir aufgewachsen sind, du nicht, Michael. Und aber wir haben ja wirklich noch diese, wie da auch Hitparade, da klang ja Künstler und Songs klangen ja unterschiedlich. Ein Bata Illich klang anders als Peter Rubin. Und
du bist alles für mich, denn ich liebe nur dich.
Da waren definitiv
Michaela.
Michaela. Und natürlich Peter Rubin.
Peter Rubin. Oh, was war der größte Hit von Peter Rubin?
Wir zwei fahren irgendwo hin.
Ja.
Wo ich dann ganz allein mit dir bin. Das kann man heute so nicht mehr singen.
Im Wagen vor mir zum Beispiel auch nicht mehr.
Ja.
Da habe ich allerdings einen schönen Nachruf gemacht irgendwie. Im Wagen vor mir, ich hatte einen Leichenwagen gemalt und jemand, der da hinterher fährt und im Wagen vor mir fährt Henry Valentino.
Aber ist es so, dass bei diesem Lied kann man das nicht wirklich lesen als ein Missverständnis? Und es ist, das Thema Stalking steht im Raum, ganz klar natürlich. Aber es ist am Ende, die Punchline ist harmlos. Das ist eigentlich so dieses, oder?
Es gibt ja auch eine sehr schöne Coverversion davon, die fälschlicherweise den Kassierern zugeschrieben wird. Ich möchte weder jetzt irgendwie die Punchline zitieren, noch wie die Band wirklich heißt. Dann kriegen wir wahrscheinlich wirklich eine Sperre irgendwie bei den ganzen Podcast-Ausliefern. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht
so ein Fall ist, wo man natürlich mit dem sensiblen Blick von heute drauf guckt und sagt, ja, würde man so vielleicht nicht mehr machen, aber wenn man die Geschichte sich anhört von vorne bis hinten, passiert ja da einiges nur im Kopf, es ist auch nicht sexuell, nur die Frau fühlt sich verfolgt und fährt dann von der Autobahn, und er sagt dann bye-bye, gute Reise, für mich wird in 2 Stunden auch die Fahrt zu Ende sein. Ich höre das sehr gerne auf langen Autofahrten.
Doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen.
Also wenn man will, kann man da Sachen rein interpretieren irgendwie, aber rein textlich ist das nicht verwerflich.
Hattest du mir das erzählt mit Martin Fromme, mit Teddybär 1-4?
Ja, ja, ja.
Hast du das erzählt?
Ja, ja, das
Ruf Teddybär 1-4, legendäre Nummer von Johnny Hill. Es gab
übrigens
da muss ich auch wieder auf Till Hoheneder kommen, der hatte da mal eine Parodie zugemacht. Und ich fand das sehr, sehr lustig, aber ein Großteil des Publikums war da doch ein bisschen geschockt.
Früher wurde in Schlagern wurde ja immer eine ganze Geschichte erzählt noch. Von vorne bis hinten. Ja. Heute wird das nur so angeteased, aber im Schlager an sich geht es eh nur ums Knattern.
Ja, Roland Kaiser, die ganze Karriere von Roland Kaiser ist...
Lieb mich ein letztes Mal, manchmal möchte ich schon
mit dir, Joanna geboren,
um Liebe zu geben.
Oder wie sagte schon Jürgen von der Lippe, da musste der arme Junge erst 16 werden, um zum ersten Mal die Sonne zu sehen.
Ja, das war Peter Maffay, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Gut, ich würde ganz gerne...
Wir haben heute übrigens den 31. August, es ist der letzte Tag und die Sonne brannte heiß, als hätte sie es gewusst, wo wir jetzt gerade bei Peter Maffay sehen.
Ja, Schlager.
Da habe ich Überleitung von Schlager zum Schläger. Einer der größten Schläger ist ja Obelix.
Oder Asterix. Oder alle Gallier.
Das ist jetzt Lösung. Mit den Übersetzungen tatsächlich ein Thema. Ich habe noch eine ganz kurze andere Frage.
Bitte.
Das mit Asterix würde ich nämlich gerne auch ausführlich noch eben ganz quatschen. Aber du hattest gesagt, du weißt nicht, warum Titanic dich da auf dem Kieker hatte.
Da ist eine Person, ist da wahrscheinlich, die mich
und ich verstehe es halt auch nicht, weil es gibt sicherlich Kollegen, die irgendwie richtig, richtig Scheiße auf der Bühne bauen und die wirklich nicht lustig sind, über die,
und die
man
auch
sich
viel
einfach,
berühmter sind.
Ja, eben, irgendwo dann, wo man jetzt auch der Fallhöhe bei deiner Körperhöhe.
Bei meiner Körperhöhe. Hey, ja, sehr schön, sehr schön.
Aber ich wollte ganz kurz einmal, das wollte ich immer schon mal von dir wissen, dein Bühnenprogramm.
Ja.
Du machst ja auch Vorpremieren, du testest ja das alles und ich weiß, dass du alles selbst schreibst.
Nein,
nein,
das stimmt nicht. Nein, ich habe eigentlich seit ein paar Jahren für das große Bühnenprogramm auch immer einen Autor oder neuerdings auch eine Autorin, die nochmal drüber gucken, weil es ist immer wichtig, dass man auch jemanden hat, der nochmal drüber guckt. Olli.
Aber drüber gucken und dir, aber drüber gucken und dir was schreiben lassen.
Ist was anderes.
Das ist, ja noch
ist,
mal ein
ist was anderes. Ich habe auch Leute, die auch schon Sachen für mich geschrieben haben und das fing damals an tatsächlich mit 7 Tage, 7 Köpfe, als es aktuelle Themen gab und da habe ich den Sven Kemmler damals beauftragt, mit dem ich befreundet war. Sven schreibt auch für Michael Mittermeier. Der macht auch kein Geheimnis darum, dass er einen Co-Autor hat. Das ist gut. Und das ist auch nicht verwerflich. Das ist nicht verwerflich, dass man mit Autoren zusammenarbeitet.
Das sollte jetzt auch nicht mitschwingen.
Nein,
es ist
nein,
einfach
aber
nur
weil,
technisch
weil oft, weil jetzt auch gerade in diesen neuen, bei diesen neuen Stand-Up, die sich ganz pur geben und die unbedingt so sein wollen wie David Chappelle oder wie Louis C.K., der ja auch immer noch ein guter Stand-Up-Komiker ist, trotz seiner Sachen, die er da gemacht hat. Aber die sagen, nein, das muss man alles selbst schreiben. Ich sage, nein, du kannst, wenn du Künstler bist, die besten Künstler haben immer mit Leuten zusammengearbeitet. Also sei es Musiker, sei es, weiß nicht, keine Ahnung, schauspielerisch. Es ist besser, wenn du jemanden noch dabei hast. Daran glaube ich wirklich. Und du kannst eigentlich machen und schreiben, mit wem du willst. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit diesem Poetry Slam Scheiß zusammen. Dass gesagt wird, nee, Slam, man muss das alles selber schreiben. Was dazu geführt hat, dass dann Leute aus ihren Tagebüchern auch vorgelesen haben. Da ist auch sehr viel.
Kommt auf das Leben an, aber ist
ja,
jetzt
es kommt,
so
da war aber auch sehr viel Unrat dabei.
Es ist Samstag, 10:30 Uhr.
Ich bin gerade aufgestanden.
Ich biege in eine kleine Straße ein. Gleich werde ich beim großen Comedian Hannes Bender klingeln. Nein, ich habe eine andere Idee. Ich werde ihn erschrecken.
Ja, Olli steht vor meinem Fenster und sagt Hallo. Und ich kriege einen Herzinfarkt. Wirklich. Meine Fresse. Es war zwei vor halb. Du warst
war
zu früh.
Zwei vor halb, ich war zu
nee,
früh.
Nee, ich habe, worauf wolltest du hinaus, Autoren?
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie du so rangehst an ein Bühnenprogramm, an die Sachen, die du so schreibst. Also, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass du natürlich auch sehr, sehr viel über deinen Erfahrungshorizont schreibst. Das ist auch viel mit dem Alter in der letzten Zeit.
Das ist ja das Tolle. Je älter man wird als Künstler, umso besser wird man ja. Erzähl das mal der Firma Brainpool, die ältere Komiker und Komikerinnen nicht mehr einladen, weil sie nur noch irgendwelche hippen Insta und mit so und so vielen Millionen Follower nehmen. Und ich habe das dieses Jahr, als während der EM ein paar englische Künstler zu Gast waren in Deutschland und auch da aufgetreten sind, habe ich denen erzählt, ja, es gibt einfach in Deutschland dieses Phänomen, dass wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, in bestimmten Formaten nicht mehr auftreten darfst, weil du zu alt bist. Das ist wie bei diesem Film Flucht ins 23. Jahrhundert, Logan's Run mit Michael York, wo dann Leute über 30 einfach umgebracht werden. Das ist Die Insel, da hat Michael Bay nochmal verfilmt mit Scarlett Johansson und Ewan McGregor. Und die haben das nicht verstanden, die Engländer. Die haben gesagt, aber wieso, wenn du älter wirst, umso besser wirst. Das ist ja das Geile an unserem Beruf. Wir werden ja immer besser. Wir werden ja immer durch die Erfahrungswerte, die wir haben. Das ist auch lustig, weil gestern bin ich noch aufgetreten bei dem Kollegen Mario Sigismund, schönen Gruß, bei Dicke Lippe, bei dem er ja auch schon wart. Und dann treten dann halt Komiker vor mir auf, die dann, ja, ich bin ja jetzt so alt und der war 39.
Ja, ja,
den habe ich
ja,
dann erstmal lang gemacht, weißt du, dann so von wegen so, ey,
das habe ich auch, witzigerweise auch bei einer Mixshow mit Mario, ja. Da war auch so ein junger Typ und der dann, ich sag,
was erzählt ihr denn jetzt hier?
Also bei uns als Cartoonzeichner kommen ja noch zwei Sachen zusammen, also ich sag immer, ich kann die Sachen, mit denen ich damals angefangen habe oder so im ersten Buch sind, die kann ich niemandem mehr zeigen. Erstens sind die scheiße gezeichnet, zweitens die Witze sind nicht so ausgearbeitet und ich habe nicht das Wissen gehabt, die so zu machen, wie ich es heute mache. Und wahrscheinlich werde ich in 10 Jahren auch über die heutigen Sachen sagen, sind nicht gut. Und das ist auch, das ist super so, dass man zumindest eine Entwicklung durchmacht, dass man sich weiterentwickelt. Also Stillstand wäre auch schlimm. Ne?
Ja.
Und von daher, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da sich fragt, warum man als ältere Person dann nicht mehr ins Fernsehen darf.
Ja, das ist ja
werberelevante Zielgruppe. Bist ja, du dann auch nicht in einem Alter,
das,
ne?
Ich glaube, das ist das. Ich habe jetzt aber neulich tatsächlich wieder bei einer Fernsehsendung mitgemacht bei der Quatsch Comedy Show, also nicht beim Quatsch Comedy Club, sondern es heißt Quatsch Comedy Show.
Ist das Sky?
Das ist auf Pro7. Rosin, da sind wir bei
Volker. Rosin, Volker
ProSieben.
Mein Bruder ProSieben.
Da bin ich aufgetreten, der Khalid und die Tané haben moderiert und dann waren noch dabei Maria Clara Gröbler, eine junge Komikerin und mein lieber alter Freund Bülent Ceylan. Und da haben wir bei Bülent sage ich zum Beispiel Freund, weil wir kennen schon so lange, es wäre Alba, wenn ich einen Bekannten nennen würde. So lange kennen wir uns noch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Und da bin ich halt auch tatsächlich mit aufgetreten und der Quatschclub ist da auch wirklich solidarisch, aber es gibt einfach gerade in den Medien sehr viele Formate, die sagen, nee, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, bist du für uns verbrannt und es hat nichts mit Qualität zu tun. Das kann mir keiner erzählen, weil als Künstler, gerade als Bühnenkünstler, wirst du immer besser, es geht ja nicht anders. Also oder klar, gibt's auch Leute, die sind genauso scheiße wie früher, aber mein Anspruch ist einfach so, durch Veränderungen und durch ständiges Kontrollieren und Arbeiten und mit Leuten zusammenarbeiten, das ist auch mein Anspruch, dass ich da stehe und mich selber auch gut finde. Ne? Dieses Portionchen Eitelkeit sei mir bitte gegönnt.
Aber was jetzt die Medienpräsenz und steigendes Alter anbelangt, da gibt es natürlich dann auch wieder Ausnahmen von der Regel. Siehe Thorsten.
Thorsten also, ist relativ neu. Thorsten ist
also meinst du eher unverbraucht, ja, als
Thorsten
alt?
Thorsten ist noch nicht so lange dabei und deswegen ist der halt auch immer noch der heiße Scheiß. Ich war früher auch der heiße Scheiß.
Du warst viel im Fernsehen.
Heute bin ich nur noch Scheiß.
Wenn wir Freunde wären, würde ich dich jetzt trösten.
Aber es war Tic-Tac-Toe, ne?
Ja, genau.
Ihr macht doch alles kaputt.
Denkt doch an die Band. Nee, aber bei Thorsten ist einfach auch der Fall, weil er liefert einfach. Es ist einfach immer gut, was er macht. Ja, das ist einfach, außer
bei der Sendung mit Thomas Gottschalk.
Das habe ich nicht gesehen.
Das habe ich auch nicht
gesehen. Er hatte auch nicht so viel Raum, mit dem zu glänzen, was er kann. Ich kann nicht alles sehen,
was Thorsten macht. So viel Zeit habe ich nicht.
Es war irgendwie so eine alberne Gameshow und da ist natürlich überhaupt kein Raum gewesen für das, was er macht.
Nein.
Und von daher stand er eigentlich eher unbeholfen.
Habe ich aber auch gemacht. Ich habe bei Extreme Activity mitgemacht mit Jürgen von der Lippe und habe mich von Uwe Ochsenknecht und Wilson und Jimmy Blue mit Sahnetorten werfen lassen.
Ich hatte jetzt ein anderes Bild. Mit
Eistorten. Ich habe meinen Kopf aus einem Loch gesteckt und musste Fragen beantworten. Und Jimmy Blue und Wilson Gonzalez und Uwe, das sind ja die Namen, haben mich mit Eistorten beworfen. Das war Pro7 und die Produktionsfirma gesagt, ja, wir nehmen Eistorten aus der Tiefkühltruhe.
Oh.
Und Eistorten aus der Tiefkühltruhe sind knallhart.
Ja, ja.
Und wir hatten wirklich,
Hast du die Brille vorher abgenommen?
Ich habe die Brille zum Glück abgenommen vorher. Ich hatte so eine Schutzbrille auf. Und aber das hat richtig gezwirbelt. Das hat richtig wehgetan. Und das gehört auch nicht zu meinen Sternstunden.
Aber eine Sternstunde, wie ich finde, dein Auftritt in der Sesamstraße.
Das habe ich sehr gerne gemacht.
Noch ganz kurz eben zu erklären, warum ich dich so begrüßt habe mit dem Erfinder des Super-Gouch-Computers.
Mhm.
Also wirklich sehr, sehr schön mit dem blauen Monster. Du hast einen Computer komplett in die Luft gesprengt. Wann war das?
Das war noch 4:3. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich bin früh morgens nach Hamburg gefahren und nachmittags wieder zurück. Das weiß ich noch. Der Dreh ging relativ schnell. Ich hatte am Ende so eine Fernbedienung in der Hand, die explodiert ist in meiner Hand. Und das habe ich mir gewünscht von dem, das war ein öffentlich-rechtlicher Pyrotechniker. Der hat gesagt, okay, das können wir einmal machen, aber dann geht's nicht mehr. Das muss beim ersten Mal sitzen. Und dann ist mir dieses Ding wirklich in der Hand explodiert. Also kontrolliert explodiert. Und das ist ein sehr schöner Sketch, aber am meisten werde ich tatsächlich angesprochen auf meinen Auftritt bei den Erdmännchen, bei Jan und Henry, wo ich den Müllfahrer gespielt habe, der den die beiden Erdmännchen für einen Astronauten halten. Das haben so viele gesehen und da stehen wirklich heute noch Kinder irgendwie im Spielzeugladen vor mir mit offenem Mund. So, du bist ja Astronaut. Ich sag, von was redet dieses Kind? Und dafür werde ich für ewig in Erinnerung bleiben.
Aber was bei dem Sesamstraßenauftritt, was mir da halt auch aufgefallen ist, das war
sehr,
sehr...
Ich sehe jetzt gerade Hennes auf der Comic-Con.
Ja, hinter seinem Pult signiert und steht für Fotos.
Neben dem Mädchen aus Jurassic Park, die kurz in dieser M-Klasse saß.
Und für dich stellen wir nicht den Jeep aus Jurassic Park, sondern einen Müllwagen dahin.
Ich hab ja mal überlegt, so eine Con irgendwie aufzuziehen, nur für Leute, die irgendwie Statistenrollen oder Komparsen waren, um das alles mal so ein bisschen, das wäre sehr witzig. Ja, könnte ich auch mitmachen. Ich habe ja bei Neue War Süd, habe ich in zwei Szenen den Hauptdarsteller umschubsen dürfen.
Oh, cool.
Und wenn du überlegst, mit so einer Performance dann dazu sitzen und ernsthaft Autogramme zu geben. Das hätte schon wieder das was, oder?
Hätte was, ja. Aber ihr solltet wirklich, bevor wir wieder auf mich zu sprechen kommen, ihr solltet wirklich zum Comic-Salon. Weil der Comic-Salon in Erlangen ist genau... Warst du nicht schon da? Du warst
ich
doch schon,
war schon
du warst
zigmal. Schon
da. Du, der hat
super.
Uns doch gesehen, wir haben uns gesehen.
Wir haben uns doch da einmal verabredet und ich habe dich zum Geheimtipp mitgenommen. Am Vorabend.
Natürlich zum Grillen. Grillen. Ach Michael, ich bin so bescheuert. Natürlich, wir haben uns da doch schön die Kante gegeben. Und da waren doch wirklich alle auch da. Alle, da waren auch die von Egmont
deswegen,
da
das war jetzt mit dem Geheimtipp ja nicht irgendwie so doof dahergesagt. Nein. Sag ich mal, Hennis, komm mit heute Abend grillen, du wirst staunen, wer da
ist. Ich war dieses Jahr wieder da, das war 2018, als ich da war. Und jetzt war ich nach all den Jahren endlich auch wieder da dieses Jahr und es war so schön, weil es wirklich auch eine Fachmesse ist und halt nicht so ein Ding wie die Comic-Cons, bei denen ich dann immer so denke, es ist irgendwie so alles so kommerziell und auch ein bisschen alles gut gemeint, aber es heißt ja Comic-Con, es geht doch auch um Comics und deswegen heiße ich das ja auch gut, dass du dann wenigstens versuchst, solche Schabracken wie Olli da auch hinzubringen oder auch so Leute wie...
Wir können es ja kurz aussehen, Timo Grübing war zuletzt
Timo
mit.
Grübing war da.
Ich hatte Elbi Steele noch mitgebracht, die ihren Illustrator dabei
hatten. Axel war großartig. Dabei.
Nein, aber wir hatten uns ja noch mit Dietmar Wunder unterhalten, dem Sprecher von Daniel Craig und Don Cheadle und Adam Sandler und natürlich John Sinclair. Und ich habe zu Dietmar gesagt, warum haben wir hier keinen John Sinclair Stand? Das wäre genau richtig, hier einen John Sinclair Stand zu haben. Da müsste man einfach nur sagen, so Leute, wenn wir Popkultur machen, dann lass uns doch wirklich das ganze Nerdtum einfach zusammenpacken. Und das ist das, was der Comic-Salon ist.
Kriegen wir es auf Reihe, weil ich darf es ja mit organisieren, was jetzt Künstler anbelangt, die irgendwie was anderes machen als Schauspieler zu sein. Ich darf ja da beratend tätig sein. Und Elbi Steele, dachte ich, passt super hin.
Super,
wenn ihr sagt mit und Sinclair, dann würde ich gerne mal nachfragen. Fände ich auch persönlich
super.
Cool.
Oder Asterix,
apropos Dietmar, ich bin heute Morgen mit einer Sprachnachricht von ihm wach geworden.
Ich gucke
so drauf. Großes Kino, wenn der Tag so anfängt.
Das ist unglaublich. Ne? Dietmar hat mir nach unserem Treffen auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt und es ist jedes Mal, denke ich, das kann doch jetzt nicht sein, dass Dietmar Wunder mir eine Sprachnachricht schickt.
Hallo Michael Holtschulte.
Oder wenn Santiago Ziesmer mich anruft zwischendurch, also nicht so oft, aber es ist jedes Mal ein großes Fest.
Für die Hörer, die da nicht ganz im Thema sind, Santiago Ziesmer ist der legendäre Sprecher von
SpongeBob, Kopf und Ferkel.
Dietmar wollte ich noch sagen.
Und hier Steve Urkel, ne?
Steve Urkel.
Dietmar ist ein ganz knorge Typ, ne?
Großartig.
Ich habe mich länger mit ihm unterhalten und habe ihm dann noch mein Bond-Buch geschenkt. Hat er sich sehr gefreut,
gut.
Ja.
Habe ich auch noch dran gedacht, dass hast es gemacht. Ja, und da würde natürlich Asterix auch total dazu passen. Und das war halt so toll auf dem Comic-Salon, dass da halt
Asterix
auch,
würde jetzt wo passen?
Asterix-Zeichner. Naja, auf die Comic-Con.
Das hatte ich dich bereits gefragt.
Ja,
du hattest gesagt, du musst das mit dem Verlag klären.
Du hast mich zwei Tage vorher gefragt, ob ich nicht Asterix-Bände mitbringe.
Ja, es war vier Tage vorher, ich habe das ja mitbekommen.
Nein, wir hatten allgemein darüber gesprochen. Ich dachte bei dir eher an Dortmund, die Comic-Con, die ein bisschen besser besucht ist. Dass du das prinzipiell mal klärst, weil ich dachte, du würdest da super hinpassen mit den Asterix-Comics. Also, wie gesagt, die Einladung steht. Und wenn du jetzt da quasi so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bist, gerne, einfach.
Also um da jetzt mal weil es ist jetzt schon dreimal gefallen. Hennes übersetzt die Asterix-Bände, nicht alle, sondern ausgesucht, das kannst du ja vielleicht mal erklären, wie das funktioniert, ins Ruhrdeutsche.
Ja.
Ist das richtig
zusammengefasst?
Das hast
du ganz schön gesagt, genau.
Und es gibt mittlerweile 9 von dir übersetzt.
Nein, 9? Es gibt heute. Oktober kommt der 7. raus.
Der 7.
Es gab schon 2 vor mir.
Ja, deshalb 9.
Sprick und Stretenberg haben das gemacht in Ende der 90er, auch sehr gut gemacht, aber der Verlag kam halt auf die Idee, das Ganze...
Stretenberg?
Strahlenberg. Es tut mir leid, dass ich den Namen jetzt nicht 100%
gesagt habe. Nein, ich dachte nur irgendwie jetzt Stretenberg, das wäre jetzt großer Zufall.
Strehberg
und Stretenberg.
Strehberg und Streterbänder.
So ein schöner Name, Streterberg, genau.
Streterberg.
Und die haben das auch sehr gut gemacht und sie wollten es, glaube ich, aber auch verjüngen sie wollten es anders machen. So, und dann haben sie mich gefragt und ich habe sofort ja gesagt. Ich habe gesagt, bevor das jemand anders macht, mache ich das. Und mache das jetzt seit 9 Jahren.
Und
9 Jahre.
Ja. Es ist ja nicht so, dass wenn jetzt ein neuer Asterix kommt, dann kommt der auch ins Ruhrdeutsche, nein, sondern es wird selektiert, genau. Sucht euch was aus. Wer sucht das aus? Du oder?
Der erste Band wurde tatsächlich vom Verlag ausgesucht, weil ich nicht wusste, was ich übersetzen sollte, weil ich einfach aufgrund dessen, weil es waren ja nur 2 bisher übersetzt worden, wusste ich, abgefasst, was soll ich denn übersetzen? Es sind so viele. Ich kann, und dann hieß es, nee, mach Tour de Ruhr. Mach aus Tour de France Tour de Ruhr. Ja. Das war auch ein guter Start für mich, weil ich das Ruhrgebiet natürlich auch direkt thematisieren konnte und halt auch geografisch verorten konnte. Aus Cannes wurde dann halt aus Mittelmeer wurde dann, ich glaube aus Marseille wurde, nee, aus Cannes, aus Nizza wurde Essen, wurde Baldeneysee und aus Mülheim an der Ruhr wurde natürlich irgendwie, keine Ahnung, das wurde dann, hier wäre es ja Marseille oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich das also auch von der Landkarte her halt auch gemacht. Die Landkarte ist ja auch ein großer Moment im Asterix, die zweite Seite direkt.
Ja.
Und seitdem mache ich das. Und um deine Frage zu beantworten, das ist schon eine Absprache mit dem Verlag. Ich sage, pass auf, den Band könnte ich mir vorstellen. Jetzt war es zum ersten Mal so, dass eigentlich ein Band schon fertig war, nämlich der Seher. Und der sollte dieses Jahr rauskommen. Und dann rief aber, im Januar der Verlag an und sagte so, wir wollen dieses Jahr anlässlich des 65. Asterix-Geburtstags Asterix der Gallier rausbringen als Übersetzung, und zwar von irgendwie, ich glaube, 7 Dialekte werden übersetzt, von Schweizerdeutsch, Plattdeutsch, alles mögliche.
Bayerisch.
Aufhören.
Gibt es ja auch eine norddeutsche
Version? Ja, Norddeutsch ist aber dann wirklich platt. Das ist eine eigene Sprache.
Richtig platt.
Das können wir beide nicht sprechen.
Nein, das können wir nicht. Wir können ja nur so, wie sie so oberflächlich. Wir werden,
Guten Tag, Gaswasser, Scheiße, sowas. Und,
Eckart! Ist gut jetzt, reicht.
Nicht Hinnerk, Eckart natürlich. Und ich gesagt, Asterix der Gallier ist natürlich klar der Erste. Aber ob ich da jetzt irgendwie einen Ruhrgebietsbezug dazu finde und ob ich den wirklich gut übersetzen kann, das war wirklich ein Auftrag. Das war wirklich, der hat mich am meisten, das war der größte Arbeitsaufwand bis dato, ne? Weil es gibt tatsächlich de facto keinen Ruhrgebietsbezug. Der größte Ruhrgebietsbezug bei Asterix ist natürlich immer der Titel, weil das kann ich euch jetzt mal unter dem Mäntelchen der Verschwiegenheit sagen. Das hört ja keiner, den Scheiß.
Wüsste, wie recht er hat.
Die Bände verkaufen sich ja auch deswegen immer am besten, wenn der Titel mit dem Titelbild zusammenpasst. Ja. Deswegen hat sich ja keine Kohle mehr im Pott auch am meisten verkauft, weil der Kupferkessel, das Titelbild und der Titel keine Kohle mehr passt wie Arsch
weil,
auf einmal. Wie Arsch auf einmal.
Alles Arsch auf einmal, und wenn da eine Wahrheit drin steckt, dann ist es noch besser.
Dann passt
besser.
Das noch besser. Und bei Asterix der Gallier habe ich gesagt, pass auf, ich mache es, wenn mir ein guter Titel dazu einfällt. Ja. Wenn mir kein guter Titel einfällt, kann ich es leider nicht machen.
Darfst du den schon verraten?
Ja, natürlich, das ist ja schon auch online.
Okay.
Das Gute war, dass der Seher eigentlich heißen sollte, Glück auf, der Seher kommt. Wir haben uns aber, was super zum Titelbild passt, weil ist ja der Schatten des Sehers so lang im Bild. So steht er in der Tür. Und dann haben wir uns aber unentschieden, den Band nicht den Glück auf, der Seher kommt zu nennen, sondern der Haiopai.
Glück auf der Haiopai oder nur der Haiopai?
Nee, nur der Haiopai. Und das habe ich tatsächlich live getestet. Das habe ich die Leute das Publikum bei mehreren Asterix-Lesungen gefragt, welchen Titel sie besser finden. Und Großteil sagte, Haiopai ist besser. Und dann fiel mir wirklich kein Titel für den Gallier ein. Der Gallier, was könnte man, der Asterix der Gallier ist einfach. Und dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen. Eines Morgens wachte ich auf, denke, der Band heißt Glück auf, der Gallier kommt. Ganz klar. Das ist der erste Asterix-Band und das passt super und zack, jetzt heißt der Band Glück auf, der Gallier kommt. Ja, der 9. und mein 7. im Oktober. 8. Oktober.
Schön. Das lassen wir mal kurz.
Da war jetzt aber eine Pause.
Die Pause war jetzt mit Absicht, um das wirken zu lassen, dass der neue Band kommt.
Ja.
Und an der Stelle, da das jetzt ohnehin schon Werbung war, würde ich ganz gerne mal fragen, wann und wo wir dich demnächst live sehen.
Also ich bin wieder bundesweit unterwegs. Ich bin jetzt auch viel im Süden. Ich bin in München, in Erlangen, in Mannheim, in Augsburg. Augsburg. Und dann bin ich auch wieder in Berlin irgendwann und in Hamburg. Und
das finde ich ja interessant.
Und aber auch natürlich in Essen im Stratmanns und in Dortmund im Spiegelzelt. Und,
genau. Und da werden wir dich auch unterstützen
und
kommen in Essen.
Mit Asterix mache ich vor allen Dingen auch wieder eine schöne Lesetour. Die beginnt dann im LVA-Museum in Haltern.
Das ist auf jeden Fall
das Römermuseum.
Das Römermuseum. Was hier schön in die Shownotes geschrieben wird. Ich wollte halt unbedingt nochmal, dass es erwähnt wird, dass die Leute in die Shownotes gucken, weil ich weiß relativ genau, wie schwierig es ist, momentan überhaupt durchzudringen. Ja. Auch wenn man in den sozialen Medien beispielsweise sehr viele Fans hat. Es ist nur noch ein Bruchteil, wenn man es wagt, ein Buch zu bewerben oder eine Tour, dann bricht das schlagartig ein. Ja. Man wird da systematisch den Leuten wird vorenthalten, was die eigentlich geliked haben, um das zu verfolgen. Weil sie natürlich Geld haben wollen, also Meta jetzt Geld haben will für...
Am laufenden Meta geht das so.
Ja. Und deswegen war mir das so wichtig, dass man das auch hier nochmal sagt, dass man von dir Sachen kaufen kann und Tickets besorgen kann. Genauso wie bei mir, meine Tour geht ja jetzt auch los.
Wie heißt denn deine neue Tour?
Wie heißt denn deine neue
Tour? Das Ende ist nah.
Das Ende ist nah.
Und der nächste Auftritt ist dann in Stuttgart. Steht auch alles in den Shownotes. Und Mitte September kommt ein neues Buch raus, auch von mir.
Ah, ja. Das ist ja interessant.
Ja, Spoiler-Alarm, so heißt es.
So heißt das, Spoiler-Alarm.
Ist das so über Autos? Autotune.
Das ist auch super. Nein, es sind natürlich Filme, Serien.
Dankeschön, ich bin noch die ganze Woche hier.
Mit kuratiert und ausgesucht von Oliver Kalkofe. Und mit einem Vorwort veredelt.
Ein guter Tropfen.
Und Olli, du bist doch auch nächstes Jahr auf Tour, ne?
Ja, wir sind da noch am Plan dran.
Wir sind da was am Plan.
Wir sind
aber
da was
das,
am Plan
das Bang Boom Bang Plakat kann man schon bestellen.
Ach so,
oder?
Ja, das ist das nächste Ding, was jetzt kommt. Das ist ein Bang Boom Bang Plakat. Es soll eigentlich auch noch ein T-Shirt geben bei Turbine.
Oh, das finde ich sehr gut.
Ja.
Auch einen lieben Gruß an Phil und Wolf nach Münster. Tolle Leute.
Ja, so.
Turbine.
Und das alles ist ja quasi mit freundlicher Genehmigung von Turbine.
Hm.
Ich hatte das ja vor 5 Jahren gemacht mit Christian Becker von Red Pack.
Von Red Pack, ja.
Aber Christian und Phil sind ja Brothers in Arms irgendwie auch bei Turbinen und deshalb.
Man hat sie auch nie gemeinsam gesehen. Ich glaube, es ist eine und dieselbe Person.
und genau, deshalb ist das ein official Filmposter, wenn man so will.
Hat Ralle sein Okay gegeben?
Ralle hat auch sein Okay gegeben. Olli, du schreibst dir da, das ist kein Ding. Okay.
Aber jetzt sag, wo kann man es bekommen?
Oliver Kuritke habe ich angerufen, den sollte ich, er hat wirklich irgendwie um Rückruf gebeten. Oliver Kuritke hat Cake gespielt in Bang Boom Bang. Und dann habe ich den angerufen. Ey. Da habe ich nur gedacht, Mensch, Cake, irgendwie hast du da sehr, sehr viel gekifft. Damals in dem Film. Also Oliver Kuritke ist Sammler. Also so ein Hardcore-Sammler.
Schuhe,
Figuren, alles. Der sammelt alles. Der hat extra in seinem Haus in Berlin hat er eine so Schutzfolien an den Fenstern, damit das Sonnenlicht nicht die Devotionalien vergilbt.
Oh Gott.
Und der hat dann gesagt, Olli, ich brauche 10 so Plakate, die musst du mir mitbringen und bla bla bla. Ich sag, Olli, das ist auch alles kein Problem. Das mache ich da. Und dann hat er mir nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Also sehr... penibler Sammler.
Auch
so
wirklich. Ihr mit euren Sprachnachrichten. Titel Wunder, Kuritke. Das
so, und am Ende des Tages habe ich das vor 5 Jahren für einen guten Zweck verkauft und jetzt arbeite ich zusammen mit Bodo. Bodo ist die Straßenzeitung in Bochum und in Dortmund.
Deswegen
die von Obdachlosen.
Bochum,
Dortmund.
Übrigens eine sehr gute Zeitung.
Ja, die ist sehr gut. Der Pedder, der letzte Folge hier war, der schreibt auch für die. Und die haben so ein Projekt, die haben 2 Buchläden und ein Buchversand, wo sie aber Arbeitslose, Langzeitarbeitslose mit verschiedensten Hintergründen wieder versuchen, in Arbeit zu bekommen. Also das ist halt, sag ich mal, so gesamtheitlich zu sehen, das ist nicht einfach nur ein Buchladen, sondern irgendwie da steht ein soziales Projekt dahinter. Und für diese Organisation, für diesen Verein werden alle Einnahmen von diesem Poster generiert und deshalb wird das auch da verkauft. In den Buchläden. Und wir arbeiten gerade daran, dass man das auch versendet kann.
Ab wann wird es das geben?
Ab 21.09. Weil am 20.09. ist die Bang 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 Party
im UCI.
Da wird das Poster natürlich schon verkauft. Und dann danach online.
Da bist du auch zugegen.
Da bin ich auch zugegen.
Ja.
Und ich habe auch noch, wenn ihr mitkommen wollt, also Freunde würde ich mir nehmen. Es gibt
gute
nämlich
Freunde,
es gibt,
kann niemand trennen.
Es gibt nämlich noch eine sehr, sehr geile Geschichte. Das UCI, jeder Besucher bekommt so kleine Sammelkarten mit den Figuren, die ich gezeichnet habe. Das ist sehr schön. Sehr schönes Ding.
Das wäre auch schön. Das wäre
nochmal detailliert.
Schön, noch mal so ein Bang Boom Bam Memory. Nee, nicht Memory, wie heißt das? Mau Mau oder so.
Mau Mau, ja. Bang Boom Bang.
Ja, können wir
machen. Genau, können wir machen. Ja. Ich hatte auch schon überlegt, hätte man natürlich jetzt so 25 Jahren Bang Boom Bang, hätte man ein Cartoon-Buch machen können, irgendwie vielleicht mit Verlag irgendwie.
Über welches Merchandise, was ihr jemals rausgebracht habt, ärgert ihr euch am meisten? Was ihr sagt so, das hätte ich mir irgendwie sparen können. Irgendeine devotionale, wo man denkt so, was? Stehrumsel oder so.
Da musst du den, ich habe ja kein Merchandise, ich habe ein paar Shirts irgendwie,
gab es noch irgendwie was?
Tatsächlich nicht. Erstens gibt es das ja noch nicht so lange und zweitens hat es auch ziemlich lange gedauert, bis man die Sachen so entwickelt hat. Ich bin unglaublich glücklich über die Bitte abtreten Fußmatte. Da ist nichts dran, woran ich mich ärgern würde.
Ja.
Aber ich weiß, worauf du hinausspielst. So Sachen wie, es gab ja diese Stoffmasken während Corona und da haben ja ganz, ganz viele dann irgendwie so Sachen bedrucken lassen. Und ich weiß jetzt hier,
Kollege, du hast jetzt auch so eine Maske, ne?
Nee, ich hab mir selbst eine zum Spaß gemacht irgendwie. Aber der Kollege Rute, der hatte kurz bevor dann wirklich die medizinischen Masken Pflicht geworden sind, irgendwie Zehntausende irgendwie auch drucken lassen und die waren dann mit einem Stach konntest du sie in eine Tonne kloppen. Ja. Aber sowas.
Es gibt ja es gibt, Ralf hat ja auch das Monopoly, das Rute Monopoly, was es gibt. Dann habe ich diese Blech Cornflakes Box von Joscha Sauer.
Ja. Mit den
Todflakes. Tod, ja. Genau, und der liebe Kollege, jetzt weiß ich seinen Namen nicht, hier, schöne Scheiße.
DJ Bobo.
Ja, genau. Und er hatte mir, genau, jetzt wo du sagst. Und er hatte mir auch ein signiertes Buch geschickt von ihm. Und er hat doch jetzt, wie heißt er denn, Emil, ne? Oder wie heißt er?
Seine TikTok-Reihe mit dieser Küken, ne?
Das Küken, genau.
Hat er ein Crowdfunding gehabt?
Genau, ich glaube Paul oder auf jeden Fall gibt es ein Crowdfunding und es gibt es jetzt als Stofffigur.
Ja, das ist super.
Das ist auch super.
Weil die Videos sind auch lustig. Ja, weil das Ding ist auch so hammergeil.
Auch
synchronisiert
live.
Gefällt
mir sehr gut. Ja.
Das ist mein Traum auch gewesen. Ich wollte immer so eine Plüschfigur, Dödel die Sackratte, wollte ich machen. Die anstatt Diedel, weil ich dachte, Diedel war weg, habe ich gesagt, wir machen Dödel die Sackratte, meine Liebling, also Postkarten, ne, so. Postkarte war, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Irgendwie, du hast deine Tage, ich komme wieder, keine Frage. So, das will niemand irgendwie, ich dachte, Koppenrad oder so, das ist ja so ein Verlag, ne? Die, glaube ich, Felix, Koppenrad und Wiese.
Sind wir wieder
bei den Eistorten. Und dann jetzt habe ich gedacht, ich mach mal Einhorni. Und das ist ein Einhorn und du kannst dir vorstellen, wo das Horn sitzt.
Du musstest mir das natürlich direkt, die Veranstaltung morgen direkt sabotieren.
Ich,
ne?
Doch nicht,
ich zeichne für einen guten Zweck morgen beim Kartoffelfest für Kinder gegen Spende. Und das Konzept heißt Einhorn gegen Spende. Und auf einmal haut er das Einhorn hier raus.
Ich dachte, die Veranstaltung Kinder gegen Spende. Das ist Kinder, die nicht wollen, dass gespendet werden.
Nein, ich möchte nicht, dass du hier gespendet wird.
Nee, du kannst ja Kinder kaufen.
Können Sie das lassen mit dem Spenden? Das ist nicht gut.
Einhorn ist aber auch ein bisschen redundant, ne? Also nach dem Neinhorn von Marc Uwe und jetzt kommt ja der neue Walter Mörs. Das kommt raus. Den ich übrigens mal getroffen habe.
Ja.
Ich habe auch eine Original-Walter-Mörs-Zeichnung.
Oh, cool.
Und es gibt ihn wirklich. Ich habe ihn getroffen 1989 oder 90 zusammen mit Ralf König. Die haben beide eine Signierstunde gehabt in Bochum in der Uni. Und da habe ich tatsächlich mit Ralf König gesprochen und ich habe mit Walter Mörs gesprochen.
Das ist ja unglaublich.
Und ich freue mich sehr auf das neue Buch.
Ja.
Wäre das nicht auch mal was für euch, so ein Roman?
Roman? Ja, ich habe ich im Kopf auf jeden Fall. Hm? Gab auch mal eine gute Geschichte, die ich so hatte, und dann wurde die aber von jemand anders verfilmt. Ist ja manchmal so, dass man sich ausdenkt und sagt,
war das mit diesem sinkenden Schiff oder was?
Mit
den Dinosauriern auf der Insel? Was war das denn?
War irgendwie, glaube ich, so eine. Ich würde eher so ein Coming-of-Age-Ding machen, glaube ich, irgendwie, oder irgendwie so. So Arbeiterviertel, Duisburg, so, da sehe ich mich. So Schimanski, in der Tradition von Schimanski.
Ja, sowas, ja.
So, das würde mir gut stehen, glaube ich. Vielleicht müsste man, gibt so Ruhrgebiet-Krimis, ne?
Gibt's auch, so als, die sind als, auch alle okay, glaube ich. Muss jetzt vorsichtig sein. Es hat mich bisher noch kein, wie heißt denn das Genre des Lokalkrimis?
Lokalpremiere. Also
den Baldrum-Mord und so.
Ja, sowas. Ja. Mord auf Amrum. Da war ich ja mal dabei, als die beiden Hauptdarsteller von Mord auf Amrum sich verliebt haben.
Warst du mal auf Amrum?
Ja, ich war.
Das ist doch super schnell aufgeklärt, so ein Scheißmord.
Ja,
Baldrum ist
4,9,
ne?
Ja, genau. 4,9 Kilometer in der Länge. Ja. Davon irgendwie die Hälfte Naturschutzgebiet, wo man nicht hin darf. Und dann findet man den Mörder.
Ja, wer war's?
Und vor allen Dingen nur zweimal am Tag die Fähre. Also das heißt, der Mörder sitzt da fest. Mhm. Ich habe übrigens die Ausnüchterungszelle auf Baldrum schon gesehen. Nicht dort.
Absichtlich oder?
Nein, wir haben regelmäßig den Inselwitz da. Also diese Veranstaltung, wo dann eine Woche lang Zeichner zusammensitzen.
Wie heißt nochmal der Kollege da auf
Baldrum? Dennis Metz.
Genau, Grüße. Dennis, ja.
Und im Zuge eines dieser Inselwitze durften wir mal den Polizisten interviewen, der uns da die Polizeistation gezeigt hat und die Ausnüchterungsstation, die allerdings als Lagerraum benutzt wird. Ich wollte eigentlich Fotos da machen, ging aber nicht.
Schönen Gruß an Dennis Metz, das ist ja der uneheliche Sohn von Dennis Rodman.
Wir sind durch.
Ich möchte sagen, dass ich mich in eurer Anwesenheit sehr wohlgefühlt habe.
Leichte
freundschaftliche Gefühle.
Wir sind einen Schritt näher.
Wir
können ja mal erstmal so Brieffreundschaft beginnen und so Freundschaftsbüchchen ausfüllen und so. Mein Lieblingscartoonist und so weiter. Aber ich fühle mich tatsächlich als Soulmate von euch und überhaupt von Cartoonisten und ich sag mal so, die Möglichkeit, dass ich irgendwann mal wirklich tatsächlich wieder zum Stift greife und es ist nochmal versuche, zu zeichnen und ein Cartoon-Band vielleicht zu machen, vielleicht bei einem Verlag, der das auch dann will, dann würde ich, das ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Er kann wirklich zeichnen. Also ich habe einen Original-Bänder. Also
wenn ich eins kann, ist das
mal
zeichnen.
Gemalt,
hast du mein Oasis-Cartoon
gesehen? Das habe ich gesehen, mit Bert irgendwie.
Ja. Ich habe gedacht, ich muss mal was anderes machen als die Amigos.
Ja. Ich habe dem Hennes ja schon mal ganz, ganz viele Buntstifte vorbeigebracht.
Die sind übrigens sehr gut und die sind immer noch im Betrieb.
Hast du denn jetzt schon mal mit dem iPad gezeichnet?
Noch nicht.
Immer noch nicht?
Noch nicht, bin ich noch nicht zugekommen. Weil das ist so dieser nächste Schritt, das ist so dieses Physische.
Ja.
Deswegen sitze ich auch hier und bestaune dieses Podcast-Gerät, weil sowas werde ich mir demnächst auch mal anschaffen. Und dann
müssen wir auch mal unbedingt, wenn das geht, ein Foto von machen.
Vielleicht mal einen Podcast machen.
Mal den Leuten zeigen, weil für mich ist das ja immer wie Autoscooter kranker Kirmes.
Ja.
Mit den ganzen Knöpfen. Aber hast du auch so einen Effekt? Hattest du doch, ne?
Was für einen Effekt meinst du denn hier? Den
Kirmes-Effekt.
Und die nächste Runde geht rückwärts, wärts, 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 wärts.
Ich finde so.
Und das ist.
Ich hatte mal. So, wie sagt man, gedjayed irgendwie, da habe ich mir auch irgendwie diverse Mischpulte mal gekauft, am Ende professionellere Mischpulte, wo es ums Mischen ging, aber am Anfang gab es immer so Mischpulte, wo auch so ein Scheiß dran war, weißt du, so, wo man so die Stimme verstellen konnte.
Da war dann Mission Impossible.
Jetzt nochmal im Bild zu bleiben.
Einen sehr oft gemachten Scherz nochmal zu strapazieren.
Ja, genau.
Aber vielleicht mache ich mal einen Podcast, vielleicht mal. Das wäre doch eine gute Idee.
Das wär eine gute Idee. Du hast auch eine ganz gute Stimme, finde ich. Kannst auch erzählen.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja.
Wenn ich euch nur einen Rat geben darf, da ich ja einen Podcast schon von Jahrzehnten mache, macht das bitte nie mit Bild. Also nicht, weil ihr nicht irgendwie gut aussieht, sondern es ist einfach nervig, es ist viel zu viel Arbeit, die Leute interessieren sich nicht dafür und die Leute, die euch sehen oder uns sehen, schreiben dann immer so, warum hat er die Haare nicht gekämmt? Was hat der für ein T-Shirt an?
Keine Hose an.
Wieso sieht der denn so aus? Und es ist egal, es geht um den Inhalt, es geht um das gesprochene Wort, um die Aussage und ob der Gag die Aussage rechtfertigt.
Ich musste am Anfang noch sehr, sehr viel schneiden bei diesem Podcast. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und allein deswegen wäre das mit Bild niemals in Frage gekommen. Das wäre unfassbar viel Aufwand
Podcast
gewesen.
Podcast mit Bild, sage ich als Betroffener, ist eine Scheißidee.
Nee, das bleibt hier Oldschool-Podcast. Nur mit Stimme.
Wir nehmen hier auf Senkel auf. Auf dat.
Genau, auf dat.
Auf 1090 Chromdioxid-Ferro.
So, genau. Genau.
Wir müssen jetzt die Kassette
hier, von
umdrehen.
BASF, 799 im Mediamarkt. Da fahren wir gleich noch hin, die haben noch auf.
Ja, und dann fahren wir zusammen nach Delmhorst und essen Fischbrötchen.
Genau.
Ja.
Hennes,
und
du
hören
bist
dabei
jeder.
Christian Steifen.
Ja.
Freuen uns.
Das war alles nochmal kurz rekapitulieren
essen
hier.
Essen Lapskaus.
Genau.
Ja, was meinst du damit?
Komm, jetzt aber Ende.
So Ende. Ich wollte sagen, vielen Dank, dass du heute hier warst und du bist jederzeit wieder willkommen.
Danke, dass ich hier sein musste.
Wir haben noch vieles gar nicht besprochen. Danke, dass ich hier sein musste. Also
ja.
So wird eine Freundschaft draus.
Genau, so das ist, ich glaube, das ist der Beginn. Vielleicht, die zarte Pflanze ist gesät. Vielen Dank, Hennes, dass du da warst.
Ich habe mich nicht auf eine Tasse Kaffee eingeladen.
Das letzte Wort, bleib bei unserem Gast.
Ja, genau, du ein letztes Wort, also ein irgendwas.
Und bitte nicht, dass alles gut auch beruflich
ist. Ich widme diesen abgegriffenen Satz werde ich nie mehr sagen. Ich widme diesen Podcast, wenn ich das darf als Gast, allen, die dran geblieben sind und die das jetzt noch hören, denn ihr seid wirklich hardcore. Ihr liebt diese beiden Stricher, die das ganz großartig machen. Und ich kann nur sagen, hört nicht nur Podcasts, sondern geht auch hin, wenn sie in feststofflicher Form in eurer Nähe vielleicht sogar auftreten. Es ist schrecklicher Anblick, aber durchaus sehenswert. Es ist für uns alle schön, mit echten Menschen in Kontakt zu treten und nicht nur über Memes und über irgendwelche Instagram-Posts unseren Humor zu kolportieren, sondern am lebenden Objekt auszuprobieren. Und euer Lachen ist das Schönste, was wir kennen. Nachtgedanken.